Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
26.12., auch wenn wir das schon ein paar Tage vorher aufnehmen, aber erst einmal allen Hörern frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr könnt schon wieder hören und habt nicht noch irgendwie Gänsefleisch im Ohr. Und Carsten, kannst du widersprechen? Ja.
Gänsefleisch im Ohr?
Ja, von dem Gänsebraten oder von diesem.
Wie isst du denn da eine Gans?
Mit, also ja. Seitlich. Mit
seitlich?
Dem Kopf. Ja. Ich bade praktisch in der Gans. Genau. Nee, ich habe mir vorgenommen, also ich mache jetzt die Gans immer, weil es immer, es gibt ja immer diesen Ärger zwischen, ich koche die auch immer, diese Gans, oder berate die viel mehr.
Ihr macht wirklich eine Gans?
Ja, ich mache jedes Jahr mache ich eine Gans und dieses Jahr hatte ich mir überlegt, weil es ja immer Streit gibt mit Brust oder Keule, dass ich die einfach püriere und da hatte ich noch ein bisschen Püree im Ohr. Nein, natürlich nicht. Quatsch.
Bei uns gab's Lasagne.
So. Diese fertige Lasagne aus von die so in einer Aluschale ist, ne?
Genau.
Ja, Lasagne zu Weihnachten, das ist aber auch neu, ne?
Nee, ist klar. Ja, die Jungs wünschen sich das immer irgendwie. Und letztes Mal haben sie, glaube ich, 4 Schüsseln gemacht und jetzt wollen sie irgendwie jetzt sind sie ja, genau, sollen es, glaube ich, 5 Schüsseln gewesen. Warte mal. Reden wir jetzt so, als ob Weihnachten vorbei war oder nicht?
Mal eben. Ja, stopp. Ich schneide das nicht raus, weil ich habe ja gesagt, dass wir vorher.
Nee, du schneidest sowieso nichts raus.
Nee, ich schneide nichts raus.
Ja, alles gut. Ja, wie auch immer. Also 5 Schüsseln und damit auch alle satt werden, du, auch die großen Jungs. Ja.
Ich habe, wenn wir bei dem Thema sind, Anja, sie wird ja dieses Jahr dann nach Kiel gezogen. Und Anja muss viel erklären hier im Kollegenkreis, weil was auch der Wessi gar nicht kennt, dass der Ossi zur Gans nicht Rotkohl, sondern Grünkohl ist.
Ach.
Das muss ich auslernen. Und da meine Schwiegereltern aus Berlin kommen, mache ich immer Grünkohl dazu. Und wenn Anja sagt, oh, es gibt Gans mit Grünkohl, sagt ja jeder so, hä?
Das ist so. Ja, das ist echt komisch. Aber ich kenne das gar nicht mit Gans und hin und her. Ich weiß, dass man es macht. Aber ja. Ich kenne nur die Szene. Stimmt, ich weiß aus Kindheitserinnerung, mein Onkel wieder mit dieser Riesenschere dann auf dem Tisch, alles wunderschön. Schön geschmückt und er dann mit dieser Schere hantiert und alles durch die Gegend fliegt. Also das
wenn er geflügt, cool. Nee, ich habe ein gutes Messer. Ich schneide die mit dem Messer,
ja?
Ich trenne die.
Ja? Ja, aber muss man sich mit so einer Geflügelschere, nee. Man muss sie. Und wenn die noch lebt, oder? Nee.
Ja, klar, das machst du. Klar, du schneidest sie, wenn die noch lebt. Und dann schiebst du die natürlich in den Ofen, die Teile, die noch zucken. Und Carsten, die Gans ist tot, wenn man die kriegt. Ich habe keine lebende Gans hier.
Gut. Also bei Lasagne ist besser, okay.
Jetzt hat der letzte Segler abgeschaltet. Wir haben noch 2 Hobbyköche da. Hallo, Hobbyköche. Wir wollen heute mal so eine Art Jahresblick machen, weil das war ja ein ereignisreiches Jahr, muss man sagen.
Und weil man das so macht, ne?
Weil man das so macht. Nö, weil es aber auch toll ist irgendwie. Und das Jahr ja auch viel passiert ist und wir haben aber gesagt, wir wollen jetzt nicht so chronologisch vorgehen wie im ZDF, Januar, Februar, März, April, sondern wir haben uns einfach mal die Themen rausgesucht, die uns so am meisten beschäftigt haben. Aber fangen wir mal an, wie war denn dein Jahr, Carsten? Das war ja sehr bewegt, ne?
Ja, muss man sagen. Und toi, 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 es ist gut, dass es vorbei ist in jeder Form, weil es schon ein bisschen angestrengt natürlich auch und war, wie gesagt, beziehe mich da sehr jetzt auf auf Segelreporter und die Übernahme, bis das dann alles geklappt hat. Also genauso vor einem Jahr, weiß ich, da war das ja gerade so klar, dass ich Segelreporter wieder übernehmen könnte. Aber bis dann das alles hinhaut und nachher gab es dann doch wieder irgendein Problem, noch relativ spät im Jahr, man wusste nicht, ob das jetzt alles wird. Also habe ich schon sehr viel, war schon eine längere Zitterpartie, das eine, bis ich es dann überhaupt erstmal hatte als solche. Und dann natürlich ging das eigentlich im Nachhinein echt ein bisschen peinlich. Ich bin ja auf der Messe rumgelaufen in Düsseldorf, guck mal, Ende Januar und dann habe ich schon, was ich für Gespräche, Entschuldigung an dieser Stelle an die Gesprächspartner, aber wir haben wirklich viel Vertrauensvorstoß bekommen im Sinne von auch schon Werbung schalten und hin und her. Aber das konnte ich alles gar nicht halten, weil ich erstmal Zugriff bis Mitte des Jahres erst überhaupt auf die Werbetools Tools hatte, also und also wie man das, ich glaube vor 2 Wochen haben wir eine Schulung gehabt, wie man überhaupt mit diesem, damit überhaupt umgeht, das technisch im Grunde reingeht. Das war, ist die eine Seite gewesen, die andere ist natürlich klar. Würden die Mitglieder uns oder mir folgen mit der ganzen Geschichte, mit dem Umzug? Und da gab es natürlich auch ein bisschen Stress zwischendurch, was diese ganzen, das wäre dein Lieblingsthema, die ganzen Tier-Online-Adressen haben nicht funktioniert im neuen System. Und das waren dann doch einige. Und dann bis man dann gecheckt hat, warum eigentlich alles in Zusammenarbeit man mit unserem Internet, Bruder Vektor Rausch in Kiel, den besten Dank dafür. Das hat alles nachhinein dann gut geklappt. Und naja, aber war eben viel so ein bisschen Gezitter dabei, ob es denn hinhaut. Aber inzwischen, wie gesagt, nochmal toi, 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 Klopf auf Holz. Ist alles ganz, ganz gut gelaufen.
Für alle Hörer, die es so nachher kamen, Carsten hat das Ganze also von Ebner Media übernommen, die ja den Laden vorher von dir übernommen hatten, so ungefähr. Also ich mache jetzt mal ganz kurz. Ja. Und ich weiß, ich habe jetzt für diese Folge Jahresrückblick nochmal mir ein bisschen Zeit genommen, bin mal durch das ganze Jahr bei Segelroboter geblättert und es ist schon auffällig. Also wenn man jetzt im Nachhinein, ich habe sie nicht alle durchgelesen, ich sage nur immer diese Einleitungstexte, dieses Bild mit dem Segelreporter Kerzchen im Sand steckend und ja, dann steht darunter in eigener Sache. Da gab es viele. Und ja, die Einleitung, ja, aber bald ist es abgeschlossen und dann kam wieder bald. Es ist so wie, ich habe mich ein bisschen erinnert an, ich habe mal in St. Pauli gewohnt, da war gegenüber eine Kneipe, da stand jahrelang draußen ein Schild, stand drauf, morgen Freibier. Ja, aber ich habe das ja mitverfolgt bei dir, das war schon echt ein Kampf, aber jetzt ja, läuft ja irgendwie alles.
Genau, es war auch so eine Zitterpartie, natürlich klar, mussten dann auch, weiß ich nicht, steuerliche Geschichten, dann gab es die Verhandlung natürlich mit dem Verlag. Ich habe es ja immer mal 2010 gegründet mit Andreas John zusammen und dann haben wir es immer verkauft nach 6 Jahren an Ebner und jetzt ging es halt wieder zurück oder ich hatte die Möglichkeit, es auch wieder zurückzunehmen und da hängt natürlich dann einfach im Grunde viel, viel dran und wie gesagt, ich hätte jetzt auch gedacht, okay, man macht den Vertrag und fertig, aber dann gab es eben noch so viele Sachen zu bedenken. Zwischendurch habe ich dann mal meinen Plan B gelebt und ich hab ein bisschen gecoacht. Ich habe so ein Laser-Coaching am Gardasee über Ostern gemacht. Habe dann gesagt, okay, wenn das alles irgendwie nicht hinhaut, dann das kann man ja auch diese zweite Schiene ein bisschen benutzen. Dann schreibe ich ein bisschen her und mache aber irgendwie Coach und habe auch am Möhnesee irgendwie J70 gecoacht, hier beim Nixdorf-Verein. Schönen Gruß an Jocki Helmich. Tolle, hat viel Spaß gemacht. Viele Frauen und Jugendteams waren dabei. Ja, also das war ja auch ganz gut. Man muss sich ja dann nochmal irgendwie, ja, so ein bisschen neu orientieren und mal gucken und auch daran merkt man ja auch, ob man da noch Bock drauf hat überhaupt auf den ganzen Kram. Aber ich muss sagen, zwischen wie es verlaufen ist, also alle, man muss ja auch gewisse Vertrauensgeschichten irgendwie aufbauen oder jemand so, und hoffen, dass man nicht enttäuscht wird und keine Ahnung, und dass man so manche Entscheidungen sind ja dann doch so auf der Kippe und im Nachhinein. Ja, und dann war auch sehr gute Idee, die ich hatte für den Podcast, bei dir mal nachzuhaken, ob das von Interesse sein könnte. Und muss man ja sagen, das hat also mir jetzt jedenfalls sehr viel Spaß gemacht bisher.
Ja, voll. Im März haben wir angefangen. Muss man auch sagen, ist doch toll, dass wir lassen heute mal bei dieser Folge die Werbeanblendung weg. Aber es sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt an die Firma Bernhard Apparatebau. Die heißt wirklich so. Das ist die Firma Sekuma, aber die Firma heißt, so. Also der Markenname ist Sekuma und Bernhard
Apparate. Das ist ein neuer Sponsor.
Nee. Ja, cool. Und Sekuma hat uns gleich Unterstützung angeboten, weil ich meine, das ist natürlich auch, das ist ein Aufwand, das kostet übrigens alles, was wir hier machen, das darf man auch nicht unterschätzen und kostet auch Zeit und Geld und auch Helge von der Linden, die Firma von der Linden in Wesel, unterstützt uns auch. Natürlich toll, als tolle, zwei tolle Partner, muss man sagen. Die auch so, ja, es ist einfach durfte, dass er so geklappt hat. Und dann haben wir ja bei der Vendée noch Boat 24 dazu gekriegt. Also das hätte man vorher auch nicht so gedacht. Und wenn man bedenkt, wie wir gestartet sind, ich habe ja meinen alten Podcast, den Fogblog, den ich vorher hatte, den habe ich ja nur mal gegründet, weil ich damals so zwei sehr intensive Refits gemacht habe. Und ich habe gedacht, ich beantworte alle Fragen immer nicht per Mail oder per Nachrichten oder per WhatsApp. Und wir haben ja so viele Leute Fragen gestellt. Ich habe einfach gesagt, ich dokumentiere das in einem Podcast. Habe die Schritte immer dokumentiert und dann ist es irgendwie so ein Podcast, aber unregelmäßig draus geworden. Da habe ich den eingestampft und jetzt machen wir den zusammen. Und wenn man mir gesagt hätte, dass wir Ende des Jahres so, weiß ich nicht, 25.000 Leute damit erreichen, das ist schon echt ein Brett, ja, muss man sagen. Also da.
Das ist eine schöne Entwicklung. Und wenn man auch merkt, okay, das ist jetzt alles nicht so verkrampft oder macht uns ja auch Spaß irgendwie. Aber klar, das muss ja auch irgendwie jemand erstmal machen und wir müssen es verabreden. Aber das war ja im Vorhinein gar nicht so richtig klar, wie sich das entwickelt. Deshalb war das erstmal so eine Idee. Und wir haben ja auch bei Segelreporter schon mit dem Verlag, mit Ebner und mit hier Kai Köckeritz, dem Chefredakteur von Segeln damals, habe ich den ja zusammen gemacht. Philine, die hat mitgemacht. Zu dritt hat man das damals aufgezogen. Und ja, das ist eine Zeit, die eben da jetzt beendet war. Und ja, insofern der Neustart, das passte alles ganz gut zusammen, aber war eigentlich gar nicht, hatte ich jetzt jedenfalls nicht so auf dem Schirm irgendwie. Und das ging so schön, wenn sowas mal quasi ein bisschen ungeplant nebenher läuft. Und naja, und wir sind immer noch dran, immerhin.
Stimmt. Gab's, ich schneide ja nicht, habe ich gesagt, deshalb musst du jetzt antworten. Gab's denn bei dieser Übernahme, um das Thema abzuschließen, mal einen Punkt, an dem du gedacht hast, boah, das wird nichts, oder das lasse ich?
Ja. Ja, ja, definitiv. Also das war schon dann, da musste ich schon manchmal ein bisschen gucken. Und das sind ja auch dann Verhandlungen, geht ja auch um Geld und da muss man ja auch irgendwie überlegen, wie man da sich positioniert. Und ja, und dann war eigentlich schon alles klar. Irgendwann gab es dann plötzlich mal ein Thema mit steuerlich, ob das jetzt alles irgendwie hinhauen könnte oder nicht, oder hä, was ist das denn jetzt? Aber da haben mir viele Leute und auch mal aus meinem Umfeld wirklich geholfen und da hat man wirklich, es ist gut, wenn man auf Freunde vertrauen kann und ja, im Nachhinein war das, wenn es alles gut verläuft, ist es cool, aber hätte auch andersrum laufen können, da wäre die Welt auch nicht untergegangen, aber ja, aber so ist es schön. Wir haben ein schönes Produkt da. Ich nach dem Jahr, ich kann sagen, dass das alles recht gesund ist. Die Zahlen so einigermaßen so auch gelaufen sind, wie ich mir das gedacht hatte im Vorhinein. Und ja, geht weiter.
Abonnenten, ein Abo lohnt sich eh, könnt ihr alle lesen.
Daran hängt es, genau, muss man sagen. Also das war das Pokerspiel, genau, wo ich so ein bisschen, klappt das nochmal, klappt das wieder, klappt das besser, vielleicht sogar. Und ja, vielen Dank an alle Abonnenten. Also das ist wirklich die Lebensader von Segelreporter. Und wie gesagt, die Geschichte jetzt mit dem Podcast kommt ja quasi so dazu, ist quasi obendrauf.
Genau, deshalb keine Podcast-Abonnenten. Also sie sind auch toll, aber du meinst jetzt, wir sprechen jetzt von den Abonnenten.
Ja, ja, definitiv.
Eines Segelreporter. Spiel dazu. Genau. Was ich gesehen habe im Verhältnis zu Böllern, wo ich heute einen Prospekt gesehen habe. Also ich habe heute gesehen, 110 Sekunden, 54,99 für so eine Batterie. Dafür hast du mehr von so einem Abo. Ja. Also weniger Geld und viel mehr Sekunden. Das muss man auch sagen.
Stimmt, für ein Abo, genau.
Aber was anderes, ich beantworte die Frage zuerst. Ich habe jetzt nach deinem Jahr gefragt, wie war denn dein Segeljahr? Ich kann dir meins ganz schnell beantworten. Ja. Kein Meter gesegelt. Die einzigen Meilen, die ich auf dem Boot gemacht habe, waren mit der Fähre hier in Kiel über die Förde. Und ansonsten habe ich mit 200 Seemeilen gemacht, aber Gisela auf dem Hänger. Also ich bin dieses Jahr wirklich keinen einzigen Meter gesegelt. Schlimm.
Ja, aber du bist ja auch umgezogen. Das ist ja quasi schon fast wie Segeln, wenn es auch auf der Landstraße eher. Aber
in die Sailing City
die Förde, ja. Genau, an die Förde ziehst. Das ist ja quasi ein großer Schritt, ja, auch in deinem Seglerleben, oder? Also wenn man
ja, da an der Küste wohnt. Ja, es ist schon. Also ich sehne mich nach nächsten Sommer oder Frühling, wenn die Karre ins Boot kommt, auf die Schlei. Man muss sagen, ich liebe die Ostsee, also so sehr wie kein anderes Meer auf der Welt. Ich habe schon ein paar
gesehen. Du bist ja rumgesegelt, Mann. Das habe ich noch nicht
gemacht. Es ist ja mein ja, ich kenne ja auch irgendwie jede Möwe mit Vornamen durch meine viele Segelei hier, aber es ist schon jetzt toll, hier zu wohnen. Also es ist schon, wir waren heute noch irgendwie nach Feierabend. Wie gesagt, wir nehmen das am, was haben wir, 20.12. auch schon die Folge. Waren wir, habe ich, mit meinem Sohn meine Frau abgeholt von der Arbeit und sind wir rübergefahren auf die andere Seite, waren in Hasselfelde am Strand und sind da spazieren gegangen. Das ist natürlich irgendwie, nice. Das kannst du mal gerade so machen. Also
ja.
Oder nach Feierabend im Sommer nach Brasilien, was ja auch um die Ecke ist. Oder ja, und dann auch jetzt im Januar fange ich an, am Boot zu arbeiten. Und das ist halt auch um die Ecke. Das ist halt schon, das war in Brandenburg auch so, aber es ist schon was anderes, auf die Ostsee zu gucken, als auf die Havel. So gern, so schön die Havel ist, aber nach ein paar Jahren, da wird es dann auch irgendwann immer das gleiche Teichrosenblatt zu sehen, ist dann auch irgendwann, wird es dann langweilig und es ist schon toll. Aber du kannst mehr vom Segeln erzählen, ne?
Ja, stimmt. Also seglerisch war das wirklich sehr, sehr intensiv, muss ich sagen. Ich habe ja nun haben mir auch ein neues Projekt ausgesucht, eben, dass ich in die Contender-Klasse eingestiegen bin, habe mir ein Boot gekauft, nachdem ich letztes Jahr ein bisschen üben durfte mit so einem Boot von der Klassenvereinigung und dachte, oh, das könnte wohl sein, aber dann habe ich doch ein bisschen überlegt, ob ich diese komische Wende mit diesem langen Pinnenausleger, wo man mit dem Hintern nach vorne sich unterm Baum drunter wirkt, ob ich das noch hinbekomme. Und da musste dann doch ein paar Mal wirkliche Schwimmeinlagen hinlegen bei meinen ersten Gehversuchen. Aber das habe ich jetzt so einigermaßen hingekriegt. Und deshalb in Kiel gibt es eben eine nette Trainingsgruppe mit vielen Containern. Und das der Hintergrund ist auch, dass ich mich quasi meine Jungs, mit denen ich die letzten Jahre Bundesliga für den Wassersportverein Hemeling in Bremen gesegelt bin, dass das dann auch, ich glaube, die drei besten, Contender-Segler ja in Europa, nicht die besten, aber schon, also hier, Maisi ist auch schon deutscher Meister geworden, Max war Weltmeister, Eike war auch schon nah dran am Meister. Also das sind wirklich, macht das natürlich Spaß, wenn man da ein paar Jungs dabei hat, die einen so ein bisschen anleiten. Ich konnte ein bisschen was von lernen, mich natürlich auch da reingelotst haben in die Klasse. Es hat Spaß gemacht und ja, dieses Jahr bin ich dann, was man dann so fährt mit diesen, also ein bisschen back to the roots, so wie die Circuit von früher, Kieler Woche, Warnemünder Woche, beziehungsweise Warnemünder Woche war deutsche Meisterschaft, Dümmer, Steinehude, alles fand ich eigentlich ganz lustig, wie ich wirklich früher so, naja, so als Twen durch die Gegend gesegelt bin. Und dann ging das ja dann weiter bis Comer See und Höhepunkt war Europameisterschaft, Silberplaner See, alles okay in dem Bereich, hat viel Spaß gemacht und parallel habe ich dann ja noch ein bisschen versucht, meinen Laser zu bewegen, den ich auch in Kiel habe, also eher die kleinen, wo die J70s verkauft, die ich hier all die Jahre im Grunde hatte. Insofern ist es auch ein neuer Step und gerade für nächstes Jahr habe ich jetzt auch ein paar, guck mal, nächstes Jahr ist Weltmeisterschaft am Gardasee, das ist natürlich ein Highlight, wo vielleicht sogar bis zu 200 Schiffe kommen, irgendwie haben sie gesagt und das ist schon was. Ich brauche sowas immer gerade für den Winter, um Pläne zu machen oder zumindest geistig, das kennt ja jeder, wenn du sagst, du bastelst an deinem Schiff oder man...
Ist das Gleiche,
man,
genau.
Ne, das ist doch genau, im Kopf braucht man irgendwie so ein Projekt, was mit Segeln zu tun hat und wenn es auch erstmal, wenn es in der Winterlagerhalle ist, dass man gedanklich quasi schon auf dem Wasser ist und das eint uns, glaube ich, alle, die irgendwas mit Wind und Segeln und Boot irgendwie zu tun haben.
Ja, ich kann es auch nicht abwarten, jetzt im Januar bei Helge meine Bestellung abzugeben, irgendwie Epoxy und Lack und alles Mögliche. Also ja, aber das gehört dazu. Also sobald ich den ersten Pumphub wieder auf dem Epoxy härter und Harz mache, ist jetzt keine Werbung gesprochen. Ich freue mich dann immer, weil dann geht's auch bald wieder los. Also es gehört auch natürlich dazu. Oder ich habe mir gerade einen Kompass bestellt, weil das Boot hat keinen Kompass. Auf der Havel brauchst du keinen.
Ja. Und, auf der Schlei auch erstmal nicht. Aber das heißt, du willst durchaus weiter weg. Du willst die Schlei schon mal verlassen.
Die Schlei werden wir bezwingen. bezwingen. Ach so, wenn das Wetter passt und dänische Südsee wäre auch mal super. Und da macht dann ein Kompass schon wieder Sinn. Also Kompass macht dann Sinn, irgendwie generell. Und ich
mache Leben.
Naja, Kompass auch im Leben. Und auch meinen Funkschein mache ich jetzt über die Feiertage. Ach. Also ich lerne für den Funkschein, ja.
Das ist eine Herausforderung.
Ja, es ist in meinen Augen total unsinnig. Weiß nicht, haben wir das schon mal drüber gesprochen? Ich bin mit meinem Freund Jochen mal, der hat irgendwann seinen Funkschein gemacht auf unserer gemeinsamen Yacht, der ETAP damals. Und dann hat er den gerade gemacht und wir haben das Boot aus dem Winterlager geholt und lagen in La Boe. Dann sagt er abends so, da kann ich jetzt mal jetzt wo ich den Funkschein habe, kann ich mal das Funkgerät anmachen, mal hören. Kanal 16 und da kam irgendwann so, jo moin, hier ist die MS so und so, ich hätte mal gerne ein Taxi. Und 5 Minuten später kam so ein Pilotenboot an und sagte so, wie die Berufsschifffahrt funkt so ernsthaft und ich muss das alles lernen. Ja, kleine Herausforderung, aber ich will auf der, jetzt alleine wäre es mir egal gewesen, aber jetzt mit Kind und so, 5 Jahre ist er dann, wenn wir in See stechen und Frau und Hund und Familie, dann finde ich schon mal gut, dass man ein Funkgerät und Beute, was man auch benutzen, das habe ich dann alles ganz sauber, ist alles gut.
Kann man ja. Ja, ich weiß, ich erinnere mich so, ich habe den auch irgendwann mal gemacht, vor zig Jahren, ich weiß da nichts mehr drüber, aber das war ganz lustig, weil wir es im Kollegenkreis gemacht haben und das war irgendwie so lustig, weil die Kollegen dann hast du plötzlich in so einem ganz anders wahrgenommen, weil die das eher so wieder so zurück auf die Schulbank und jeder ist ja in der Schule, naja, es ist teilweise, gibt sich dann noch anders. Der eine ist dann der Coole, der gar nicht lernt, der andere ist der total Penible, der dann irgendwie seine Schulmäppchen um sich aufstellt. Also das fand ich wirklich im Nachhinein, ist bei mir abgespeichert, weil es dann ja, und einige waren dann auch doch, also es war nicht so ohne, fand das damals, das war auch eine große Diskussion, wie schwer ist denn eigentlich dieser Funkschein zu machen?
Ja, ist nicht trivial, finde ich.
Ne? Und das war dann auch, dann einige waren des Englischen nicht so gut mächtig und da gab es dann doch irgendwie Probleme, weil das war dann so die eine Achillesferse und der andere war dann, da musste auch ein paar Sachen auswendig. Also das habe ich, ich wüsste jetzt nichts, keine Ahnung. Ich habe ja wahrscheinlich irgendwo, aber ich habe es auch noch nie benutzt. Aber im Endeffekt, was du sagst, klar, muss man schon, wenn man ein bisschen unterwegs ist, macht das ja irgendwie schon Sinn. Es gibt ja auch immer, haben wir ja häufiger auch, berichten wir über Unglücke und Hindernisse, das ist ja auch so eine Sicherheitsgeschichte, ne? Dass du dann, dass du es anpeilen kannst, ne? Obwohl viele natürlich auch irgendwie über ihr Handy irgendwie Not rufen und man wird bestimmt auch kommen, wenn man über Handy jemand zur Hilfe ruft, aber es ist halt einfacher, das halt anzupeilen. Ne?
Das ist das Ding, weil ich habe mal an so einem Sicherheitsseminar von der DGZS mitgemacht oder teilgenommen und die sagen ganz klar, die meisten Probleme gibt es, weil die Leute A, nicht kommunizieren können oder weil sie gar kein Handynetz mehr haben oder B, stimmt, gar nicht wissen, wo sie sind. Das ist auch ein großes Problem. Deshalb würde ich, es gibt diese Safe Tracks App von denen, das ist echt super.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Wenn du Handynetz hast, dann kannst du einen Notruf absetzen, dann übermittelst du auch sofort über Handy die Position. Das Dumme ist, wenn du kein Netz mehr hast, zu weit draußen bist. Es gibt auch mal, es sind meistens wohl Angler, so habe ich es verstanden. Die treiben dann irgendwie weg und auf einmal geht der Motor nicht mehr, dann hängen die da und haben kein Handynetz mehr. Und der meinte, packt euch so eine Handfunke ein. Das ist so wichtig, dass ihr irgendwie funken könnt und guckt irgendwie, dass ihr GPS-Gerät habt, wo ihr gucken könnt, wo ihr seid. Also weil das weiß dann auch, das Handy weiß es dann. Also wenn du jetzt eins hast mit GPS, ist okay. Ja. Wenn du jetzt, die Handys wissen es meistens, wo du bist, aber und mit diesem Safe Tracks kann man halt auch, das fand ich sehr bemerkenswert, da kannst du halt auch irgendwie sogar angeben, wann du wohin fährst und wenn du dann irgendwann auf dem Schirm bist, dann gucken sie oder so, irgendwie so war das.
Stimmt, mein Bruder hatte mich mal irgendwie als Kontaktperson angegeben, so, wenn du mal eine Meldung kriegst oder so, nicht überraschend.
Ja, genau.
Weil das ist dann, glaube ich, genau, du musst dann ja irgendwie jemanden haben, der das dann auch annimmt oder der dich auch vermisst oder keine Ahnung.
Ja, und das bringt Binnen halt überhaupt nichts, also auf der Havel und auf den Seen bringt halt die Safetrack-App nichts, weil da ist es nicht, da kommt die DGZS nicht, da kommt die DLG und da ist es so, wenn das Boot absäuft, dann gehst du halt nach Hause durchs Wasser und da hilft auch so eine Handquetsche nichts, weil du die gar nicht benutzen darfst, Binnen. Das war mir auch nicht bewusst, also Binnen darfst du nur fest eingebaute Geräte haben und das ist ja dann auch ein eigener Schein, der Binnenschein, aber gut.
Okay.
Kommen wir mal zum, guck mal, jetzt haben wir schon wieder so viel gequatscht, aber ist ja okay. Ist auch für mich in diesem Jahr eine große Sache, einen Schein zu machen, weil ich habe noch gar keinen. Ich habe mal gar keinen Schein gemacht bislang.
Du hast gar keinen Schein?
Nein, warum? Ja. Ich habe noch nie ein Boot über 15 PS gehabt.
Ja, ja. Muss man auch noch nicht, genau.
Nö. Und dann wollte ich mal in Berlin, ich war schon, stand schon vor der Prüfung, weil in Berlin brauchst du halt. Und dann sind wir halt umgezogen, dann brauchte ich keine, gut, dann brauche ich das auch nicht. Also es war halt schon lustig, so vor 10 Jahren habe ich schon auf der Boot gegenüber vom DSV stand, Vorträge übers Einhandsegeln gehalten und sowas und denkst so, die haben dann immer so komisch geguckt, der hat ja immer noch keinen Schein.
Wilfried auch nicht. Wilfried Erdmann hatte doch auch keinen Schein.
Siehste. Also über wen reden wir bitte? Ja,
wollte ich gerade sagen.
Carsten, was war denn so, wir wollten es ja nicht so chronologisch machen, was war denn so das Thema, das dich in diesem Jahr, jetzt mal die Vendée weg, da kommen wir auch noch mal zu, was dich in diesem Jahr so am meisten, weiß nicht, bewegt, beschäftigt, interessiert oder wo du dich, wenn jetzt dich einer fragen würde, was war das Thema dieses Jahr? Was war das bei dir?
Ja, komme ich schon am America's Cup nicht dran vorbei, ne? Also ich habe ja nun, das war ja auch.
Weil du vor Ort warst auch, ne?
Genau, es hat auch damit zu tun, auch mit Segelreporter, bis wir zum ersten Mal quasi so ausprobiert, wirklich mit dem Bus und dann auch nach Barcelona zu fahren. Auckland wäre ja schwierig gewesen, wo der Cup normalerweise.
Moment, da darf ich kurz einwenden, es war jetzt kein Flixbus, sondern es ist dein eigener Bus.
Also genau. Zum Van. Im Zusammenhang mit dem, mit Contender, also mit Jollen, wo man das hinten quasi das Boot anhängt und dann auch drin schlafen kann, haben wir im Grunde auch so einen Bus besorgt. Und das war, ja, ist ja so ein bisschen große Freiheit ja auch. Du bist, und ich habe es dann im Grunde auch als mobiles Büro benutzt, beziehungsweise in Barcelona. Und ich war ja mit dem jetzt wirklich, ich glaube, 3,5 Monate unterwegs. Wir waren ja noch in Duisburg vorher, an unserem alten Segelclub, beim Duisburger Segelclub, da habe ich irgendwie eine Woche verbracht, weil wir ein bisschen Urlaub da auch gemacht haben, wunderschön da am See, und ich durfte teilweise, vielen Dank dafür, auch im Vorstandszimmer sitzen mit Blick auf den See und habe da am Segelreporter gearbeitet. Das war wirklich ein schönes, aber wunderschönstes Wetter. Und ja, bin dann ja auch weitergefahren dann nach Barcelona dann später. Beziehungsweise genau, das dann kam ja diese Tour, wo ich eben von erzählte, Silvaplanersee, Europameisterschaft im Contender und Krumersee. Also war eine richtig lange Tour, ich kann mich erinnern, mal so lange unterwegs gewesen zu sein. Und dann war es eigentlich perfekt, weil Barcelona war ja eine ewig lange Zeit, die man normalerweise nicht so vor Ort ist oder sein kann bei sowas. Aber da ist ein Pressezentrum, wo ich dann jeden Tag quasi ganz normal meiner Arbeit nachgegangen bin und habe dann ja auch relativ intensiv drüber berichtet und mit den... Fühlte sich auch ganz nett an, weil so sind ja, mein Gott, das ist nur ein Nebeneffekt, aber für mich macht das schon Spaß, wenn mich dann ein paar von den Jungs nochmal wiedererkennen von früher, weil das schon ein bisschen alte Laser-Generation, gerade Ben Ainsley oder Francesco Bruni, mit dem bin ich früher auch mal durch die Gegend gesegelt.
Du kennst die alle schon lange, ne?
Ja, lange, jetzt auch, sag ich mal, längere Weggefährten, aber als ich meine letzte Weltmeisterschaft in 96 in Kapstadt oder Simstown gesegelt bin, da ist er gerade so der aufkommende Star gewesen und es ist Zweiter bei der Weltmeisterschaft geworden. Bei uns war es die letzte, was quasi Olympia-Qualifikation war. Ich war Siebter, war schon so in der Nähe, sag ich mal, aber der bei wenig Wind war der deutlich besser und und der wird mich damals nicht wahrgenommen haben, aber seitdem trifft man sich schon mal immer, man kennt schon so seine Leute, wenn man in so einer Klasse segelt und auf höherem Niveau sowieso, dann weißt du schon viel über deine Gegner und das war dann damals natürlich auch so, da kam dann dieser junge Typ aus England und ist dann wirklich direkt vorne, hätte fast gegen Robert Scheidt gewonnen, der damals da, glaube ich, seinen 6. WM-Titel oder so gewonnen hatte. Also das war ganz ein bisschen, ist dann ein näheres Gefühl, als wenn du jetzt nur über irgendjemanden, sag ich mal, professionell berichtet, und das war ganz nett. Ähnlich wie mit Francesco Bruni, mit dem ich auch, das war schon ein bisschen häufiger mal die Klingen gekreuzt damals. Und das ist dann ganz nett, wenn man mit denen ein bisschen auf einer anderen Ebene auch nochmal zwischendurch kommunizieren kann. Das fand ich dann so ganz, ganz angenehm. Und klar, da ist das natürlich dann auch eine gewisse Nähe, die erzählen dann schon mal ein paar andere Sachen als, sag ich mal, so die 0815-Geschichten. Und das war auch professionell journalistisch, hat das viel Spaß gemacht. Abgesehen davon, dass dieser Cup, hat sich ja dann doch anders entwickelt und auch besser entwickelt, als man eigentlich vorher dachte. Es waren wirklich spannende Rennen nachher zum Schluss, und weil ich hatte ja auch kurz überlegt vorher noch, weil man hätte ja noch mehr machen können. Jetzt Olympia, muss man ja auch sagen, hat auch viel eingenommen dieses Jahr, auch viel Platz auf Segelreporter, war schon sehr, teilweise ein bisschen sehr race-lastig. Segelreporter will eigentlich nicht so race-lastig sein, obwohl das meine Basis ist, aber Olympia ist ein Highlight, America's Cup ist ein Highlight und Vendée Globe natürlich auch dieses Jahr, dass es zusammenkam. Und da war ich aber wirklich ganz froh, dass ich eben nicht nach Marseille gefahren bin, weil das war wirklich, ja, ein bisschen schade eigentlich. Die Bedingungen waren schade. Wir haben es ja nun auch am Podcast behandelt, waren ja nun viele Ausfallzeiten, Deutschen sind jetzt auch nicht so erfolgreich gewesen, obwohl wir ein paar tolle Geschichten da hatten, junge Segler, die wirklich besser performt hatten, als man es vielleicht gedacht hatte. Also war nicht jetzt alles irgendwie Mist Olympia aus deutscher Sicht, aber eben vor Ort zu sein, das war, muss heiß, Flaute und alle Journalisten, die da waren, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, oh Gott, das war echt nicht schön. Und dagegen war Barcelona natürlich schon eher ein Highlight und mit dem ganzen Umfeld und ja, das hat Spaß gemacht.
Was hast du denn so von Land aus mit von den Rennen mitgekriegt? Hast du die auf dem Wasser gesehen oder auf dem Bildschirm?
Ja, witzig. Also das ist wirklich, wir haben ja nun sehr davon partizipiert oder daran partizipiert, dass die quasi die Segler nach den Rennen dann direkt in diese Mixzone gekommen sind und man die sofort interviewen konnte. Das war schon sehr professionell gemacht. Aber wenn ich das jetzt tatsächlich hätte live gucken wollen, draußen da irgendwie am Strand oder auf dem Wasser oder keine Ahnung, dann wäre man da gar nicht hingekommen. Also ehrlich gesagt, ich habe mir das zwar einmal mal vorgenommen, ich war auch in der Fanzone da und habe so ein bisschen die Stimmung mitgenommen. Aber das Segeln angucken selbst vor Ort, habe ich tatsächlich gar nicht gemacht. Also ich habe die Boote rausfahren sehen. Einmal ist ja, das war eigentlich ganz gut, da gibt es auch Videos von, wo die Briten einmal mit Vollgas in diese, nein, man würde fast sagen Boxengasse, also in diesen, Mikko, Michael würde sagen, in den Chenal gerast wären, also das in den
wo diese Hafen Segelboote quasi, da lagen, ach so.
Genau, wo die quasi in den Hafen von Barcelona rein, das ist ja direkt am Pressezentrum quasi vorbeigefahren, weil wir waren ja im World Trade Center, haben wir da gesessen. Und dann sind die da, haben einmal mal nicht vor die Segel runtergenommen, sind ein ganzes Stück reingeballert. Also das war schon faszinierend. Also das ganze Umfeld und die Szene da überhaupt zu sehen. Aber es war eigentlich auch so ein bisschen schade. Ich habe ja immer noch, bin sehr geprägt von 2007, als Deutschland auch beim America's Cup war in Valencia, wo man diese ganzen, ich glaube 12 Teams waren es ja da und hast die ganzen Basen nebeneinander gehabt, hast Zugang dazu, hast die vielen großen Geschichten gehabt. Und hier war das dann doch alles so ein Closed Shop. Allein Alinghi hatte ein bisschen offenere Türen, all das war schon ein bisschen weniger, als man vielleicht erhoffen durfte, aber die Nähe, also es war zwar relativ nah, also sag ich mal optisch und auch wenn man es am Wasser nicht so sehen konnte, aber die Leute oder das ganze Umfeld ist doch alles ein bisschen, hat sich ein bisschen verlaufen dann auch in der großen Stadt, obwohl ja, Barcelona, muss ich sagen, unterm Strich, tolle Stadt. Aber war wirklich, America's Cup, ein Teil von vielen Attraktionen und war nicht jetzt alles darauf ausgerichtet.
Das ist lustig, weil ich nach dem America's Cup, ich glaube, einen Tag später, nach dem letzten Rennen, habe ich nenne jetzt seinen Namen nicht, du weißt, wen ich meine, mit einem der wirklich ganz, ganz Großen aus der Branche gesprochen, telefoniert, den er schon länger nicht mehr gesprochen. Er meldete sich mit, ich habe schlechte Laune. Jetzt wissen viele, wer es ist. Schönen Gruß von mir, wenn du hörst. Du weißt, wen ich meine. Es war sehr lustig. Ja. Also es tat mir auch leid für ihn, aber er meinte so, ich sag, warum hast du schlechte Laune? Ja, ich vergesse mal America's Cup in Barcelona, bin da extra hin und wir haben nichts gesehen. Ich sag, wie, ist nichts? Wo warst du denn, an Land oder was? Nee, ich war auf so einem Schiff eingeladen. Du siehst überhaupt nichts. Es war total langweilig. Du siehst überhaupt nicht, wer führt und du hast nichts erkannt. Und ich habe die ganze Zeit gesessen und habe gedacht so, ach Mann, ich möchte vor meinem Bildschirm zu Hause im Fernsehen gucken. Ja. Das ist viel geiler.
Aber ehrlich gesagt, das ist auch gar nicht anders. Ich muss immer mich dran erinnern. Ich war ja auch damals, ich habe jetzt schon, weiß nicht, ist das jetzt schon mein 6. America's Cup oder so? Ich war ja auch damals in Auckland, als Alinghi ja quasi den Cup entführt hat aus Auckland. Und das war ja dieses Drama, wo Neuseeland ja irgendwie wirklich auch vorher schon war klar, dass sie eigentlich mehr oder weniger chancenlos waren. Dann, ich weiß nicht nur, da war ich auch im Presseboot, habe dieses eine Match Alinghi gegen Neuseeland irgendwie gesehen. Guck aber die ganze Zeit auf diesem Presseboot immer auf diesem Bildschirm, weil da hast du ja, was ja inzwischen viel, viel professioneller ist, was du diese sogenannte Advantage-Line, dass man einfach sieht, auch wenn einer auseinander kreuzt, diese Advantage-Line ist ja dann im rechten Winkel zum Wind und dann kannst du daraus entschließen, okay, hast du diese, der ist jetzt 10 Meter vorne oder 20 Meter hinten. So, und dann guckt man da natürlich eigentlich eher drauf und guckst gar nicht auf dem Wasser und dann guckt man so auf diese Linie auf dem Schiff und obwohl die quasi direkt, weiß ich nicht, 10 Bootslängen entfernt neben dem Presseboot herfuhren und dann sagst, hä, wieso werden die plötzlich so langsam? Und dann guckt man rüber und da bricht ja gerade der Mast. Also selbst da, obwohl man dabei war, guckte man eher auf den Bildschirm schon und macht Segeln natürlich besser begreifbar und wenn du siehst durch diese Hilfsmittel, wer denn eigentlich vorne liegt, und dann haben wir erst gesehen, und dann ging das ja los, dann war doch der, vorher ist, hat doch der eine mit dem Eimer da Wasser rausgeschöpft, und dann war, ist hinten da die Verkleidung so ein bisschen abgerissen, und dann war da so viel Wasser drin, dass sie das vorne nachher durch die Belastung das Vorstag brach, und nachher dann, also da ging ja alles dann schief und alles, und naja, und ich habe es quasi gar nicht so richtig live gesehen, weil ich da auf diesen Bildschirm geguckt hatte. Das war irgendwie skurrile Situation.
Aber generell, America's Cup, würdest du so Fazit ziehen? Würdest du sagen, in 5 Jahren sprichst du da noch von diesem, oder so wie jetzt von Auckland, oder?
Ja, also ich würde schon sagen, das war cool, aber ich war wirklich sehr, man so ein bisschen Steckenpferd. Ich habe ja nun 12 Jahre.
Nee, ich meine jetzt nicht, ich unterbreche dich nochmal. Ich meine jetzt nicht, weil du da warst, so persönlich, sondern so aus sportlicher Hinsicht.
Nee, ich meine, das meinte ich. Ich wollte
so, okay. Hinaus,
dass ich diesen Matchrace-Aspekt, also vorher haben ja alle gesagt, okay, das schnellste Boot gewinnt, weiß mir auch immer, und dann Technik und hoch und voll hier und da, das war, aber da war wirklich reines Segel, und wie gesagt, habe ja 12 Jahre Matchrace war mein Sport, und diese ganzen, naja, sind ja eher so Taktik-Nerds, will ich das mal nennen. Das ist, selbst unter Seglern sind Matchracer noch mal ein bisschen spezieller, weil man natürlich mit dem Schiedsrichter und die Regeln genau kennen muss. Und das hat man jetzt eigentlich vom America's Cup nicht so richtig erwartet. Und dann denkst du, okay, das, wenn wir uns erinnern, beim vergangenen America's Cup, davor in Bermuda waren ja noch Raumschutzstarts, wie wir es auch beim SailGP haben. Da hast du gar nicht mehr diese Vorstartduelle, ne, wo mal gegen den Wind zu starten. Und da fehlte natürlich auch so ein bisschen Teil. Und jetzt hat man das wieder gehabt. Aber wenn ein Schiff jetzt deutlich schneller ist, dann brauchst du vorher nicht groß taktieren. Aber das war ja, wenn du dich auch jetzt erinnerst, das waren ja ganz enge, teilweise so mit fast Crashes passiert. Und das heißt eigentlich nur, dass das sportlich total eng war und es tatsächlich auch seglerische Fähigkeiten auch oder zu viel größerem Teil ankam, als man es vorher gedacht hatte. Und das fand ich persönlich spannend. Das heißt, du konntest auch mit den, naja, man hast ja auch so psychologische Geschichten auch mit den Skippern oder mit den Seglern, die da auch in der Verantwortung standen. Dass der eine hat dann vielleicht mal die Nerven verloren. Der Burling hat einmal einen ganz komischen Move da irgendwie gemacht, obwohl das von seinen Kollegen anders angesagt wurde. Also so Sachen, die ist wirklich auf diese Segeln, sportliche Ebene, und wo man dann auch erklären konnte, ey, der hat verloren deshalb, weil er das falsch gemacht hat. Und nicht, weil sein Boot jetzt einfach 2 Knoten schneller fährt, weil das wäre dann tatsächlich langsamer gewesen. Obwohl man im Nachhinein wird man auch sagen, es viele Überholmanöver gab es nicht. Man wird dann wieder sagen, ja, sieht enger aus. Nee, ist nicht so eng, wie es jetzt im Endeffekt war. Also genau, das Scoring sieht, haben wir jetzt, wie viel haben wir es gewonnen? Ich glaube, die Briten haben, glaube ich, 3 Rennen gewonnen. Ne?
Ja.
Es war dann doch wieder.
Zwischendurch kamen sie mal, ne?
Genau, kam wieder hinterher und waren dann wieder dran und dachte so, oha, vielleicht geht ja jetzt doch nochmal was, und dann haben sie dann doch verloren. Genau, es war ja dann, ich glaube, ein 3-3 Gleichstand, aber im Endeffekt war es ja dann doch relativ klar, aber ich war wirklich, hatte mich dann auch auf die Rennen nachher dann gefreut, weil man nicht so wirklich wusste, ob jetzt wirklich die Neuseeländer gewinnen. Sie hatten einen kleinen Vorteil, aber, und ich glaube, das ist zu deiner Frage. Da wird man sich schon noch dran erinnern. Mal gucken, was daraus wird. Ne?
Ich werde mich aus technischer Hinsicht dran erinnern, weil ich, wie gesagt, ich so vom Matchrace, ich verstehe da nicht so viel von. Mhm. Also wenn du mir so eine Startphase erklärst, dann kann ich das kurz nachvollziehen, habe es dann aber schon wieder vergessen.
Ja.
Und ich behalte natürlich, klar, was ich so als Matchrace-Laie in Erinnerung behalte, ist so von den Rennen selber, dass man dann doch schon gesehen hat, immer was, ich habe immer ein bisschen vorgespult, wenn ich mir die Aufzeichnung angeguckt habe, dann stand da schon wieder irgendwie 3500 Meter. Das ist so gut, das Ganze jetzt, brauchst du nicht zu Ende gucken, ist alles schon klar. Obwohl ja auch ein paar außergewöhnliche Sachen passiert sind, ne, mit so Steckern und hier, und auf einmal ist Platz dem einen das Boot kaputt und so. Mhm. Aber es war ja schon wenig Überraschendes dabei, dass ich habe zwar trotzdem immer geguckt, weil ich es so faszinierend fand, die Technik, wie das funktioniert. Frage ist, meinst du, dass sich das mit so Radfahrern auf dem Boot durchsetzt? Also
nee, das glaube ich nicht. Und jetzt sind ja auch schon die...
Schade, ich hätte gerne einen dabei.
Genau. Ich habe letztens eben gelesen, das ist eigentlich Quatsch jetzt auch mit den Radfahrern, da dass die Batterien, wieso macht man das nicht einfach, wenn die so gerade oft on the edge sind, dass sie anfangen zu faulen oder eben nicht faulen, dass man dann hinten einfach die Radfahrer dann eine Schraube rausklappen können und die dann quasi diese Schraube bedienen. Das habe ich hier wirklich so, hä, was ist das für ein Gedanke? Aber dass sie quasi dann zum Faulen kommen.
Hamster kann man noch.
Ja, ja, so ähnlich.
30 aber Hamster.
Es ist natürlich irgendwie absurd und ich glaube auch, also das ist eine einhändige Meinung, dass wir die Radfahrer wahrscheinlich beim nächsten Mal nicht sehen werden. Großen Respekt vor den Typen, weil das sehr irre Leistung, die da sportliche Art für,
ja, die Wattzahlen hatten schon Tour de France Niveau, ne?
Wollte ich eben sagen, und sogar teilweise in Peaks sogar mehr, weil das sind ja ganz andere Typen gewesen. Es waren ja nicht diese normalen Bergziegen da, die richtig viel Gas geben, sondern es waren ja 2 Meter Brecher eher, das kamen ja aus dem
Die Ruder. Bahnfahrer.
Ja, auch, oder aber das waren
die Zeitfahrer dann
Genau, jetzt, ja, aber auch tatsächlich, weil die mussten so ein gewisses Gewicht mitbringen und ich, dass dann viele wirklich aus dem Rudern gekommen sind. Also weil du kannst natürlich dann noch mehr Peaks irgendwie abliefern, ne? Also im okay. hohen Wattbereich. Und dann musst du auch so ein Gesamtgewicht, musst du irgendwie gucken, dass es hinkommt, weil es ja nicht dauerhaft. Und außerdem ist es auch nicht so, dass so eine dauerhafte runde Bewegung, sondern wenn da irgendwelche Manöver sind, dann mussten sie plötzlich Vollgas geben für, weiß ich nicht, ein paar Sekunden. Und also da gehört schon eine Menge Gehirnschmalz irgendwie dahinter. Das ist ja wieder in so einem technischen Bereich. Leider auch immer noch alles viel so Geheimhaltung, dass man nicht so genau wusste und man konnte nicht berechnen. Aber ich glaube, das sind so die Vorzeichen, dass das beim nächsten Cup wahrscheinlich da, dass wir die Radfahrer nicht mehr sehen werden.
Ja, also ist es, ich muss jetzt ja. auch nicht haben. Ich fand es ja. irgendwie cool. Es ist eh, wenn sich das mal vor Augen hält, wie die da sitzen, irgendwie 2 Steuerleute für jeden Bug ja. ein und mit ihren Headsets und ja, den Helm schon, und ja, ich meine, auch wenn man jetzt immer oft Stimmen gehört hat, die sagen, ja, das hat ja mit Segeln nichts mehr zu tun und sowas. Und ach, das war das früher toll. Ich finde das gar nicht. Ich finde, ey, wir können doch alle froh sein, dass es im Segeln nicht, dass sie immer die Boote nach Hause sind wie vor 100 Jahren, sondern dass wir auch da so technische Errungenschaften haben und so Sachen wie, die sich jetzt dann auch bei der Vendée dann letztendlich auch niederschlagen mit den Foils und so. Das ist halt...
Ja.
Ja, es ist halt so, dass wahrscheinlich, ja, das absolute Hightech-Feld des Segelns und ich finde, da kann man auch mal 4 Radfahrer mitnehmen.
Ja, und genau, und ich finde ja, genau, das ist ja auch ein interessanter Aspekt, der immer mehr ist und der auch in unsere Segelreporter-Geschichten öfter einfließt, dass tatsächlich diese Technik nicht einfach nur um des Siegens willen da eingebaut wird, sondern dass es da auch diese sogenannten Spin-offs gibt, die vielleicht der Menschheit zugutekommen. Das wollen sie natürlich auch immer so ein bisschen. Im Endeffekt ist es schon ein bisschen eine kranke Veranstaltung, weil da hinter jedem Team steckt da ein Milliardär, sonst wird es nicht funktionieren. Also ist nicht im Sinne, nicht richtig nachhaltig. Aber die, was wir da, und das haben wir ja auch, du fragtest ja, ob ich auch im Wasser war. Ich war tatsächlich auch im Wasser und zwar mit so einem Foiler Motorboot. Die dann da auch teilweise rumfahren. Erstmal musste jedes Team ja ein Foiler-Motorboot, also mit Wasserstoffbetrieben dabei haben, verpflichtend, laut den Regeln. Und wir sind dann mit dem Franzosen-Foiler einmal gefahren, der war irre laut, ja, aber die sagten alle, okay, das ist ja jetzt mit Wasserstoff und muss ja auch nicht, muss den Regeln halt entsprechen. Und das heißt dann nur, dass sie, sonst haben die ja dahinter, weiß ich nicht, 6 Motoren hängen und ballern da natürlich ganz viel Sprit raus, was alles nicht so zum grünen Gedanken passt. Aber wir hatten eben da ja auch so ein Elektrofoiler dabei, das war wunderschön. Und das ist ja alles im Grunde, diese sind auch Foiler, aber diese Technik ist so ganz... Langsam wächst sie so erstmal in den Motorbootbereich rein, also sag mal auf dieser Foil-Ebene. Aber auch diese ganze Antriebsgeschichten, dass wir auf Frachtern jetzt feste installierte Segel sehen in allen möglichen Formen und diese ganze Installation, das ganze Know-how, was damit zusammenhängt, das kommt viel aus dem America's Cup, wo einfach ganz viel Geld bezahlt wird für Spezialisten, die sich erstmal mit dem Vorlingbereich unter Wasser auseinandersetzen, natürlich aber auch mit dem Antrieb. Und da hat
ja, man oder wird da einfach das auch Gefühl, sorry, wird da einfach auch weiterentwickelt, muss man sagen. Ja. Weil wenn du so, also ich habe es hier im Podcast schon mal erzählt, ich bin 2010, hatte dieses große Glück, mal auf diesen Le Hydroter mitzufahren, ja, von genau. dem Alain Thibault.
Ja,
das waren die der Foiler, 49 Knoten in der Kieler Förde. Und als ich das Leuten erzählt habe, haben gesagt, ja, komm, das wird sich doch nie durchsetzen und sowas. Ja, also.
Wie das Internet, das setzt sich auch nicht durch.
Nee, das setzt sich auch nicht. Ja, muss man sagen, gut, beim Fahrtensegeln, ich habe vor kurzem eine Kolumne drüber geschrieben, ob wir alle Freunde werden, wahrscheinlich nicht, aber guck auf die Vendée, guck irgendwie auf die Olympia und überall wird gefunden. Wenn du wenn du es nicht glaubst, setz dich mal, habe ich auch schon mal erzählt, hier im Sommer an die Kieler Förde oder ab Mai, irgendeiner foilt immer. Das siehst es, also es wird halt schon viel gefoilt und klar, das ist natürlich dann so die Weiterentwicklung, die dann, und wer weiß, wie die Boote in 20 Jahren aussehen. Keine Ahnung.
Definitiv. Und das ist halt, du hast halt einfach weniger Widerstand im Wasser. Darum geht es so. Und deshalb, wenn man jetzt so denkt an die Beförderungsmittel, und wir haben ja für die Menschheit in Städten, was haben wir denn jetzt gesehen? Fäulerbusse, die irgendwie die ursprüngliche Idee war ja, genau, damals von deinem Tibol, der hat doch
ja, diese
so
Elektro
irgendwie gemacht, ne?
Diese Elektro-Taxis hat der gemacht. Und
diese, genau, so, die hatten irgendwas mit Bubble, nannten die sich. Der ist nun leider mit seinem Projekt, da glaube ich, da haben wir viel drüber berichtet, der ist nicht so richtig in die Gänge gekommen.
Ja, komischerweise nicht. Ne?
Ja, weiß man, das hat ja immer so, sind ja alles so Start-up-Geschichten und wo kriegst du Geld her, aber diese Idee ist da und jetzt den ersten Bus habe ich da schon, ich glaube, der, da haben wir auch drüber berichtet, der
Stockholm-Helsinki,
genau,
oben in Verbindung, haben sie Norden, jetzt getestet, wird auch, kommt auch. Und
Eben, da haben wir, ich glaube, der fährt auch schon. Jedenfalls haben wir diese Route da irgendwie gesehen. Und dann gibt es diese Arbeitsboote hier von Artemis, die immer zu den Windanlagen rausfahren. Das Working Boat, glaube ich, die Arbeiter da auch nicht durch die Wellen knallen oder auch zu ihren Ölplattformen, sondern die haben so einen Foiler entwickelt da und Elektrofoiler auch. Also das sind schon, das wird uns immer mehr beschäftigen und dadurch, wenn du quasi auch Energie einsparen willst, dann willst du nicht durch die Wellen knallen und dagegen, sondern willst eben so ein bisschen drüber fliegen. Das ist einfach viel effektiver und ja, mal gucken. Also was da noch alles draus wird, da steckt viel drin und es war früher ehrlich gesagt, ist so viel, gerade aus dem America's Cup, würde ich sagen, nicht rausgekommen von diesen Spin-Offs. Das sind kleine, vielleicht mal wie Grinder oder so, solche Sachen, die dann auch vielleicht in den normalen Segelsport auch nachher Einzug gehalten haben. Aber diese Geschichte, das hat jetzt alles mit den Foils und auch festen Segeln oder auch Drachen, ne, die ja teilweise gesetzt werden auf den Frachtern, um Sprit zu sparen. Das hat schon, hat alles viel mit dem Segelsport zu tun. Da tut sich gerade eine Menge und die in dem Hochleistungsbereich wird natürlich dann auch das Geld investiert, wo dann die Spezialisten mitbezahlt werden können und ja, also das ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, manchmal redet man sich das auch ein bisschen schön vielleicht, weil da einfach krank viel Geld ausgegeben wird, aber vielleicht kommt der wirklich ein bisschen.
Ja, und dann wundern wir uns, dass wenn man nicht irgendwie in 4 Jahren die Schleier rausfahre, dass in dem einer Rad fährt, weil ich in so einem Miku, der fährt doch so gerne Rad, den ich dann mit, der kann sich hinten lassen. Ich habe ein Rätsel für dich noch, das Jahresrätsel. Seit ich schreibe ja dann auch wieder seit, glaube ich, Juli, August.
Auch ein Highlight übrigens für mich, deine Kolumne. Das ist
für mich übrigens auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja 5 Jahre lang in Brandenburg für die Märkische Allgemeine eine Kolumne gehabt, Bodenswoche, was ja irgendwie ganz lustig war, dass ich da dann auf einmal so gesellschaftliche Themen gemacht habe. Es hat auch Spaß gemacht, ich muss aber sagen, zum Schluss weniger, weil, ja, oder wenn ich das jetzt in der Rückbetrachtung, diese Kolumne macht mir halt auch sau viel Spaß, muss man sagen. Also über Segelthemen zu schreiben, ist halt auch. Ja,
die ist immer so, die ist so früh fertig, immer nur völlig irre. Ich denke, nichts irgendwie knapp mit heißer Feder so, sondern machst es immer schon eine Woche vorher, weil du sprühst über vor Themen, oder?
Die sind alle fertig. Ja, also da kann ich jetzt, also kann ich dir zusichern, die nächsten 10 Jahre kriegst du jede Woche
eine Kolumne. Ehrlich.
Es gibt ja auch so Evergreen-Themen, die nie vergehen in diesem Thema.
Stimmt.
Wie, weiß nicht, heute kam raus, die Bootsnamen. Da könnte ich noch 3 Artikel drüber schreiben. Das ist so lustig.
Stimmt. Ja.
Aber was, ein Rätsel, was würdest du schätzen, hat mich denn bei Segelreporter dieses Jahr so aus journalistischer Hinsicht am meisten beschäftigt?
Ja, das war bestimmt unser Bayesian, oder?
Genau, ja.
Ja,
muss ich sagen. Und tut es heute noch. Das war schon. Das war überhaupt so in Segelkreisen so eines der der Big Bangs dieses Jahr, ne?
Was weit drüber hinaus, ne?
Weit drüber hinaus, ja, ja, klar. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass da eine, für die Hörer, die es nicht wissen, im Ende August ist vor Sizilien eine Luxusjacht, oder wie viel Meter hat es? 50 Meter? 56 Meter?
Ja, ja.
Mit im Sturm gesunken, und zwar sehr schnell gesunken. Und
vor Anker liegend.
Vor Anker liegend, ja. Und praktisch nur die Crew hat überlebt. Ja. Und eine Frau mit Kind, die anderen Passagiere und darunter so Größen wie Mike Lynch, der, ja, wie kann man ihn in England betiteln? Ja, einer der Big Promis da aus der Wirtschaft. Mhm. Und es sind ja auch, also bis heute wird wahnsinnig viel spekuliert. Ich habe auch gerade vor 2 Wochen hat mir jemand geschrieben, mit dem muss ich mir nochmal unterhalten, der also privat einfach irre viel recherchiert hat. Der hat mir einen riesen PDF geschickt und irgendwie nachgezeichnet. Also es beschäftigt die Menschen schon sehr, obwohl ich auch da sehe, da ist viel Spekulation dabei, und natürlich war dieser erste Reflex, der immer so ist, also egal, das kennst du auch in den Kommentaren, wenn du irgendwie über jemand, der auf den Stein fährt oder der singt, oder es sind immer erst, wird immer gesagt, die Leute sind schuld. Und da war natürlich der Kapitän schuld. Wie kann man denn nur? Ja. Wie kann man nur?
Wer ist der Schuldige?
Wer ist der Schuldige? Und ja, es war ja auch ganz schnell dann von Seiten der Werft klar, dass der Kapitän der Schuldige ist, aber vermutlich ist er gar nicht der große Schuldige. Der ist ja auch verhört worden, ist auch freigekommen. Der ist da übrigens auch zu übelst belagert worden, als er nur zu Hause war. Also in dessen Haut möchte ich nicht stecken. Und ja, alle, die sagen, wir sind das für ein Idiot, um diesen Job zu machen und als Bordcaptain als Kapitän auf so einem Schiff angeheuert zu werden, da musst du schon ordentlich was können. Auch diese Reflexe von dieser Perini-Navi-Werft, die ja sofort, wo der Werftchef auch sofort irgendwie gesagt hat, ja, hat einen Fehler gemacht und das Boot ist unsinkbar und es kann gar nicht passieren, bla bla. Das stellt sich jetzt in meinen Augen alles ein bisschen anders dar. Wenn du mich jetzt nach meiner Einschätzung fragen würdest, was ist eigentlich passiert? Ja, es wird ja auch gesagt, daneben an die Sir Baden Powell ist nicht gesunken mit diesem Kapitän, der dann auch Interviews gegeben hat und so. Der hat jetzt aber auch, erst hieß es ja, die haben eine Luken aufgelassen. Der hat ja schon gesagt, nein, da war nichts offen. Jetzt haben wir auch die Taucher gesehen, da war nichts offen. Also es war alles schon okay. Und dann hieß es ja, die haben sich alle selber gerettet und haben die Passagiere elendig ersaufen lassen. Nein, das stimmt auch nicht. Die sind halt in dem Sturm. Was machst du? All hands on deck. Und all hands on deck heißt Crew und nicht Passagiere. Und wenn das Boot dann innerhalb von Sekunden wirklich so kränkt und absäuft und Wasser nimmt, die haben wohl noch eine Menschenkette und haben noch 2 Leute rausgeholt, die Mutter mit dem Kind, und die Restchen sind die gar nicht drangekommen. Diese Kabinen waren so weit weg. Das ist einfach ein Riesenschiff gewesen. Also denen dann Vorwurf machen kann ich. Wenn man mich jetzt nach einem Tipp fragen würde, was dabei rauskommt, wenn sie das Boot irgendwann mal bergen. Das bereiten davor, glaube ich. Ich schätze mal, dass es nächstes Jahr im Sommer geborgen sein wird. Ist auch nicht ganz trivial. Ich meine, das ist, liegt ja schon ordentlich tief. Also so ein Boot dann mal eben
40 Meter oder so, ne?
Ja, ja, da reicht es nicht, da mal einen Schwimmkörper anzubringen. Das ist ja auch ein ordentlicher Eimer. Und auch, ich werde vermuten, weil es wird ja immer gesagt, ja, dann ist sie liegt, glaube ich, auf der Backbordseite liegt sie, da ist bestimmt ein Riesenloch, das war die Mafia eingesprengt. Genau. Vermutlich wegen ist da kein Sizilien Loch.
Sizilien und Lynch, genau, das ging ja auch schon in die Richtung.
Es haben sich viele Vermutungen einfach auch durch die Tauchgänge, habe ich auch mal einen Artikel drüber geschrieben, durch die Tauchgänge, Aufsiegreporter, kann man es nachlesen, haben sich nicht bewahrheitet, das, was vorher vermutet wurde. Und ich glaube einfach, dass dieses Boot, dieses Schiff, gerade mal an der falschen Stelle war für das, was es kann in so einer Windhose. Das ist halt, ja, wahrscheinlich war das für dieses Schiff zu viel Wetter, so würde ich es mal vorsichtig bezeichnen. Und wenn das eine Windhose wirklich war und die hat halt nicht einen Einzugsbereich von 1 Kilometer. Das heißt, da kann das Schiff daneben, kann echt gut wegkommen, wie Sir Baden und Powell, obwohl die wahrscheinlich eh ein bisschen mehr abkann.
Für die, Von denen habe ich übrigens heute eine Weihnachtsgrüße geschickt. Von Sir Baden und Paul Sailing Cruises. So. Weil ich habe das irgendwann mal vor zig Jahren mal.
Du bist mal mitgesegelt. Dorf,
ne? Ja, mal kurz für eine Reportage. Ich kriege es gar nicht mehr genau zusammen, aber die schickt mir jedes Mal Weihnachtsgrüße. Da musste ich, schreckte ich heute Morgen auch so ein bisschen auf. Ja, besinnliches Weihnachtsfest. Ja, die waren ja zufällig in der Nähe da und wurden dann plötzlich zu Zeugen, ne? In so einem, sag ich mal, Kriminalfall ja schon fast, ne?
Ja, ja, und haben auch mit irgendwie, haben auch Leute mit gerettet, ne? Mit dem, die sind da hingefallen im Schlauch und
ja,
so
was, ja, geguckt. Genau,
das war
genau,
schon, dabei. Schon heftig. Aber ich glaube, das liegt einfach an der, das hat konstruktive Gründe bei dem Schiff. In Verbindung mit, also nicht, dass ich jetzt behaupten möchte, um gar keinen Fall, das war ein scheiß Boot, also das kann einfach kein Wetter ab. Aber wir haben ja auch auf Segelpotter mal gepostet, ein Video aus, ich glaube aus Neuseeland war das, wo dann
ja, da
eine Windhose durchging.
Genau.
Und alle Masten standen, nur einer, wirklich ein Riesenschiff auch, ein Riesen, eine Riesenjacht, auf einmal kippt die in einer Sekunde voll auf die Seite.
Ja. Im Hafen liegend sogar, ne?
Ja. Es gibt ja verschiedene Wasserhosen, es gibt tornadische und nicht-tornadische, habe ich auch gerade erst gelesen, weil ich mal drüber geschrieben habe und recherchiert habe. Und die haben schon eine Wucht, die Dinger. Und da ist auch ein 56 Meter oder wie viel Meter ist, ich habe es vergessen, jetzt gerade, wenn ich ehrlich bin, wie viel Meter ist, das ist so ein Riesending.
Ja, aber sonst, wenn die seitlich kommen, ich glaube, das ist der Punkt, ne? Also wenn die von vorne, also in Windrichtung, alles gut, aber eine Wasserhose oder ob jetzt tornadisch oder nicht tornadisch, wahrscheinlich beide drehen die sich und dann hast du plötzlich Druck von der Seite und wenn der Kiel ist ja dann auch hochgezogen, was wohl auch nichts Schlimmes ist prinzipiell, aber im Hafen denke ich, dann ist es ja dann meistens schon oder gerade beim Ankern, und war da glaube ich auch, und dann hast du plötzlich einen krassen Kraftpeak halt von der Seite und das ist glaube ich...
Na, du bist halt in so einem Wirbel drin. Und wenn man das mal sieht, was so Hurricanes und Tornados an, weißt du, die ziehen ganze Hausdächer hoch.
Ja.
Und ich habe das lustigerweise vor einem Jahr mal, wir machen so ein Familientreffen im Spreewald. Und dann ist da die ganze Familie in so Hütten. Und ich war mittags einkaufen und dann ist der Zugang zwischen 1 und 2 ist irgendwie gesperrt. Und dann war ich 5 vor 2 da und musste 5 Minuten im Auto sitzen und warten, bis die Schranke aufgeht. Das ist an so einem See. Und auf einmal höre ich ein Geschrei unten am Strand und es flogen, also es war blauer Himmel, es war nichts. Es war keine Wolke, gar nichts. Und auf einmal flogen über mir Teakmöbel, Sonnenschirme, Wasserbälle. Echt? Es flog alles rum, 20, 30 Meter in die Luft und fiel dann wieder runter. Da war eine Windhose.
Unheimlich, ja.
Ja, und wenn du das jetzt mal hochpotenzierst auf so eine Wasserhose, die, weiß nicht, bis zu 300 Meter Durchmesser können die Dinger haben, da ist dann, ist da mal so ein Tönnchen oder 10 Tönnchen ist für so ein Ding nichts. Und dann, und das berechnest du wahrscheinlich in so eine Konstruktion auch nicht mit rein. Wenn man auch sagen muss, dass ich persönlich finde, ist meine persönliche Meinung, dass die Werft sich nicht klug verhalten hat, da sofort Anschuldigungen und wie unsere Yacht ist unsinnbar und sowas. Das war so Verteidigungsmodus, so ist natürlich
Reflex,
auch
ne?
Für die ein Desaster, aber ja, das ist halt, war halt.
Ich erinnere mich noch, wenn große Werften sind dabei, ich meine Oyster, wenn ich erinnerst, ne, wo der Kiel abgebrochen ist, auch vor ein paar Jahren passiert, ne?
Und
die waren danach ja pleite. Ich meine, das ist im Endeffekt, ich glaube, sie sind wieder auf die Beine gekommen, aber dann ist das alles öffentlich geworden, aber aus dem Grund, weil dann, ich glaube, es war ein russischer Eigner, wenn ich mich nicht ganz irre. Jedenfalls hat er, weil er sich, glaube ich, mit denen nicht einigen konnte, hat das dann quasi den ganzen Prozess öffentlich gemacht. Also auch was da wirklich passiert ist im Nachhinein. Und dadurch wurde das dann in der Öffentlichkeit auch diskutiert, was sie natürlich auch nicht toll fanden. Ne? Aber da sind ja immer viele Sachen dabei. Und sobald ein Unglück ist, wird natürlich auch direkt gefragt, ist ja auch richtig, wo lag jetzt der Fehler? Kann man da für die Nachwelt was festhalten oder sich irgendwie verbessern oder keine Ahnung? Aber ist auch natürlich nicht immer gut, wenn das in der Öffentlichkeit die Diskussion passiert. In diesem Fall war das jetzt, glaube ich, ganz interessant auch, deshalb, weil natürlich auch andere Parteien und auch ein bisschen allgemeiner auch Nachrichten rauskamen und objektiver berichtet wurde.
Ja, es war aber, das war eine gefährliche Gemengelage für eine Berichterstattung, muss man sagen, weil Promis ziehen halt Boulevardmedien an im Ausland, die zum Teil, wo man sagt, so vielleicht hätte man einen anderen drauf gucken müssen auf die Übersetzung. Und es war dann immer mega Luxusjacht, die Reichen und Schönen und so. Das war immer diese Schlagworte. Genau. Und da ist halt wechselseitig so schlecht übersetzt worden. Das ist dann, weißt du, wir haben gerade im letzten Podcast von gesprochen, dass die Übersetzungen manchmal so schlecht sind. Prüf sie nochmal nach. Also wenn ich was übersetzen lasse, das machst du natürlich durch eine KI. Ich lasse die immer zweimal durch verschiedene durchrattern und gucke, ob da irgendwie, im Englischen brauche ich es nicht machen, aber im Italienischen, Spanischen, Französischen, die Sprachen, die ich nicht kenne, da guckt, lässt man nochmal gegenchecken. Oder man kann auch zum Beispiel vom Französischen ins Englische, dann ins Deutsche, das hilft manchmal auch, weil die KI das einfach besser kann, Französisch, Englisch, dann Deutsch. Das ist manchmal wirklich so. Aber ich habe gerade erzählt, ich meine, Damien Seguin ist nach meiner Übersetzung in einen Kerzenständer geflogen. Das war die Redestütze. Ja, aber was ist da passiert? Dann schreibt jemand Boulevardmist und schreibt dann Kerzenständer. Der nächste schon, war es ein Kerzenständer? Und so. Und so kam, natürlich war eine, wenn du diesen Pressenspiegel, ich habe zu viel gekriegt. Also wirklich jeder hat sich da drauf gestürzt. Also, wahrscheinlich, weiß ich nicht, selbst die letzte Landwirtszeitung hat noch nichts gegen Landwirte und nichts gegen Landwirtszeitung, aber jeder hat sich bemüßigt gefühlt dazu zu spekulieren und auch wirklich schlecht. Also auch der Kapitän ist schuld und das kam halt auch dazu. Das kriegt dann auch hinterher auch keiner mehr mit, weil es ist dann aus der Öffentlichkeit oder aus der breiten Öffentlichkeit weg. Aber das habe ich mal gesehen, Bericht über den Kapitän, der dann relativ schnell nach Hause durfte in Spanien. Ich glaube, auf Mallorca wohnt der. Und der ist da belagert worden von irgendwie, ich meine, man weiß, wie das ist, wie Bonte und Co. so drauf sind. Und gerade Engländer, Italiener, das ist noch mal eine ganz andere Hausnummer. Also das war schon schwierig, da durchzusteigen und da Informationen zu kriegen. Aber
gut, ich fand unsere Rolle da jetzt ganz interessant, weil du sagst ja auch, du hast viel drüber berichtet, weil ich war ja auch unterwegs zu der Zeit auch und trotzdem kommt das irgendwie viel drüber und man versucht da, glaube ich, wenn man jetzt schon so ein Segel-Background ist, dann erkennt man schon einige Sachen, die da eben nicht funktionieren. Ne? Und da so ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen, das fand ich bei dem Thema wirklich recht spannend und man hat ja auch Informationen irgendwie bekommen und das so alles so ein bisschen einzuordnen, deshalb fand ich das spannende Phase, tatsächlich auch journalistisch, das einfach zu versuchen zu werten zu können oder auch zu, naja, so eine eigenen roten Faden dazu zu erkennen. Und ja, insofern war das natürlich schon, hat uns viel, haben uns viel Zeit mit beschäftigt. Ne?
Ja, und auch siehst du die Leser an Kommentaren, was reinkam und Leute, die selber Vermutungen hatten. Und ist ja alles auch völlig okay. Das waren ja übrigens auch fast immer sehr fachlich gute, also ich weiß schon, dass Leute, die dann kommentieren, da auch irgendwie ein bisschen Ahnung von haben. Klar, es gab immer der Kapitän ist blöd und schuld, das gibt es natürlich immer überall, aber da würde ich von sowas würde ich immer erst Abstand nehmen, bevor man nichts weiß. Und ich glaube, letztendlich wird man diese, ich bin auch da auf dem Newsletter von dieser englischen, diesem praktisch den Pendant zum BSU.
Ja.
Die werden das untersuchen und irgendwann wird man auch wissen, woran das gelegen hat. So, oder wenn man so, ich weiß nicht, hast du schon mal so einen BSU-Bericht gelesen? Die messen Sichtachsen und es ist, es ist völlig irre. Es ist völlig, völlig gut ausgearbeitet. Zweites Thema, was ich fand, dass dieses Jahr, übrigens, wo du vorhin gesagt hast, mit dem Kielverlust bei der Oyster, das hatten wir dieses Jahr auch echt oft, muss man sagen. Wir hatten irgendwie diese Beneteau oder Jeannot, was war das? Wir hatten ja relativ viele Kielverluste dieses Jahr.
Die kamen einmal mal so alle so zusammen in einem Monat, mal direkt zwei irgendwie.
Ne? Ja, muss man mal zurückblättern. In Mai, glaube ich, bei den Folgen, da heißt sogar eine Podcast-Folge, wenn der Kiel abfällt. Und das war so um die Zeit rum, wo mehrere Yachten auf einmal gekentert sind.
Erstaunlich immer, ne? Dass das immer noch mal wieder passiert. Ne?
Ja, und dann natürlich das große Thema, das war dieses Jahr, finde ich, auch viel mehr als sonst, sind die Meeressäuger, die lieben Meeressäugetiere, weil wir natürlich echt extrem viele Vorfälle wieder mit Orcas hatten und vor allen Dingen die Auswirkungen, fand ich, kommen wir gleich noch mal zu, fand ich zum Teil echt schrecklich, also wirklich erschreckend, was die Leute da einfallen lassen. Aber nicht nur die, sondern wir hatten auch so viel mit Wahlen zu tun. Also ich erinnere...
Ja, das sind, glaube ich, auch Wale, ne?
Ja, mit so großen Wahlen, ja.
Ja, so.
Okay, ja, klar. Aber
so die riesigen, genau.
Ja, wie hier in der, weiß nicht, erstmal in der ja. Kieler Förde und Flensburger Förde tauchten auf einmal zwei Buckelwale auf im Hafenbecken. Aha. Wo Leute, das hat, glaube ich, alles auch so ein bisschen, ist das, glaube ich, auch ein bisschen verzahnt miteinander. Weil so, dass die Orcas da irgendwie durchdrehen, das hat irgendwie auch einen Grund, glaube ich, dass Buckelwale hier in der Förderung schwimmen, mag ja mal ganz lustig und spektakulär sein. Richtig toll ist es nicht, auch wenn du dich, ich habe auch, als wir hierher gezogen sind, dann siehst du einen Schwanzhund in der Förde. Und wenn man das mal jemand erzählt, der sich damit auskennt, sagt er, ja, es ist nicht gut, dass die hier sind. Die haben einfach nichts mehr zu fressen. Ich habe selber gemerkt, ich habe ja einen Fischereischein und wollte hier, habe gedacht, wow, geil, ich kann mal schön Dorsche angeln. Nee, ist nicht, darfst du gar nicht mehr auf der Ostsee, ist verboten. Weil es einfach keine mehr gibt. So, es sind halt auch so, Auswirkungen, wo wir nicht ganz unschuldig dran sind. So mit diesen Wahlen. Und dann fand ich, wenn ich bei diesem Wahlthema bin, das ist dieses Jahr erst so richtig aufgepoppt. Und zwar meiner Erinnerung nach diese, wie heißt es, Arkea Al Ultim, wo die mit ihren Booten um. Da war doch bei dem Rekordhalter der Vendée am Leclerc. Dem sind zwei Ruderblätter abgerissen irgendwie, beim ersten Versuch oder so, so weiß ich in Erinnerung. Ich weiß nur, dass darauf einmal aufkam, oh, das war wahrscheinlich ein Wal oder könnte ein Wal gewesen sein. Und ich dachte, wie ein Wal. Also ich weiß es noch von dieser damals North Daimler Chrysler North Atlantic Challenge, das ist 15 Jahre her. Ja, da haben die auch gesagt, dass auf der Rücktour immer, wenn die oben rumfahren, ist ein Problem, dass da schlafende Wale sind. Und wenn ich jetzt mit meiner Gisela fahre, dann sagt der Wal, der hört das und haut ab. Wenn diese Regatta-Yachten schnell kommen, merken die das nicht und ballern die gegen die Wale. Und mit den Geschwindigkeiten nehmen halt die Wale auch Verletzungen. Aber das war halt früher so ab und zu mal. Und jetzt ist dieses Wahlthema, finde ich, so groß geworden. Ich denke mal so, wird das jetzt erst publik, haben sie es früher unter der, weil früher waren es immer Container. Früher ist es immer, weißt du, Alex Thompson, ja, voll abgebrochen, ja, das war ein Container. Und jetzt wird dieses Wahlthema immer mehr, was ich mich frage, waren es früher keine Wale oder wurde früher einfach nicht drüber gesprochen? Weil es gibt ja jetzt auch immer Wahlschutzzonen, wo die nicht hin dürfen. Genau. Was vermutest du da?
Ja, ich glaube, die Wahrheit ist, es sind schon immer Wale. Also was heißt schon immer, aber irgendwann habe ich letztens auch so eine Studie gesehen. Klar, da schwimmt viel Zeugs rum und Container haben wir auch
schon drüber
geredet. Ja. Genau, wie viele da auch Dunkelziffer runterfallen und die Reedereien, das glaube ich auch immer noch nicht hinkriegen, das irgendwie richtig zu markieren, dass man die auch wieder.
Da habe ich auch, gibt's auch auf der Seite Segelreporter, kennst du? Einen Artikel habe ich darüber geschrieben. Ja. Es gibt ein Projekt gerade von der Uni Wilhelmshaven oder Hochschule Wilhelmshaven ist das. Und da sollen die Container mit Sendern versehen werden, die dann praktisch wie ein AIS-Signal schicken, dass man sie sieht, bemerkt und auch orten kann. So, ja, also das Thema, weil ich habe auch im Zuge dieser Wale gelesen, entweder im Kommentar, ja, Container, die gehen sofort auf Tiefe, das ist überhaupt kein Problem. Doch, das ist ein Riesenproblem auch. Aber
das ist ein Problem, definitiv.
Ja, klar.
Aber ich bloß, ich gefühlt schreiben wir schon so lange darüber und man denkt immer, mein Gott, da gehen doch Container verloren, aber da muss doch jemand auch mal gezwungen werden, was dagegen zu tun hat. Gerade das, was du sagst, das kommt mir jetzt fast schon banal vor, dass da jemand dran forscht oder weil man dann irgendwie einen Tracker dran zu machen, das kann doch eben alles nicht so schwierig sein. Oder da musst du, glaube ich, aber dann auch zu gezwungen werden von der Politik. Oder das macht ja dann, das sind ja alles Zusatzkosten. Und die wahrscheinlich haben die Reedereien jetzt und auch keinen Bock irgendwo, wo ein Frachter dann rumfährt, da dann hinzufahren, den dann nachher noch bergen zu müssen oder so. Ne?
Das ist natürlich, wenn die da Tracker und Sicherheits, das sind natürlich Sachen, das sind alles Kosten, die nicht nur die Reeder was kosten, sondern auch natürlich den Unternehmen, die Sachen verschiffen. Den Logistikunternehmen und letztlich auch den Unternehmen, die produzieren. Wenn du jetzt denkst, was an diesen Millionen von Containern, die weltweit verschickt werden, also wenn ich mir jetzt als Politiker vorstelle, gut, ich nehme das mal in Angriff, dann hast du ein ernsthaftes Problem. Also ich glaube, das wird schwierig sein, das verpflichtend zu machen. Ich glaube, man kann dann irgendwann natürlich nur noch über die Ehre gehen oder über so die, weiß nicht, über die ja, wirklich über die Reedereien, dass sie sagen, okay, wir, weiß ich nicht, oder Versicherungen oder so, dass die sagen, ihr müsst das machen, sonst ja, akzeptieren wir das nicht, weil die wissen ja manchmal auch gar nicht, wie viel über Bord gegangen sind am Anfang. Also da gibt, die wissen das, aber die sagen es nicht. Also dann
so wollte ich gerade sagen. Also die sind völlig irre Dunkelziffern, die da durch die Gegend schauen. Und aber das nur sei nur so dahingestellt, die, das, was ich zu dem Thema gelesen hatte, war eigentlich, das fand ich irgendwann mal nochmal sehr beeindruckend, dass es eben tatsächlich die, oder es waren ja auch nur so Schätzwerte, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber dass es doch ein viel geringerer Anteil an diesen Kollisionen und ich glaube bezogen auf die Rennboote tatsächlich, die da durch die Gegend ballern, dass der Anteil von Kollisionen eben mit, naja, Tieren, die haben, sagen da nicht immer speziell Wale, es kann ja auch irgendwas anderes, kann ja auch mal, weiß ich nicht, ich habe schon mal
eine Giraffe, die vor uns schwimmen geht.
Nee, aber ich habe schon mal einen Hai gesehen, der sich irgendwie um so ein Ruder von, weiß ich nicht, ich glaube ein Ocean Racer irgendwie gewickelt hat, da gab mal so ein Foto, das kommt mir gerade so rein, der da irgendwie so, das haben sie gar nicht so richtig mitgekriegt irgendwie, oder von schnelleren Schiff natürlich, oder auch, weiß ich nicht, oder diese Mondfisch-Kollision, ne, also Mondfische sind ja auch völlig irre Tiere, die da irgendwo rumtreiben, das ist jetzt nur nicht da unten im Southern Ocean, aber wo die eben dann auch ein Kollisionsrisiko bergen, extrem und richtig, also wenn du da willst, du auch nicht gegenfahren, zumindest wenn du schnell bist, aber Wale sind natürlich ein Thema und da hast du recht, dass das mehr ein Thema geworden ist.
Ja, und das ist ja auch gut, finde ich, wir müssen ja alle darüber nachdenken, dass zum Beispiel da oben jetzt vor Neufundland so Schutzgebiete, da müssen die einen Umweg fahren, muss man ja auch sagen, das macht ja diese weiß nicht, diese Transat CRC, da kommen wir auch noch zu kurz.
Ja, ja.
Aber es ist ja gut, weil ich finde auch mit den, auch jetzt, das kann man, ganz viele Themen aus diesem Jahr, auch diese Hurricanes und was alles und die, wir sind noch die Buckelwale hier in der Förde und die Orcas, wie zum Teil auf die Orcas reagiert wurde von Eignern oder die gesagt haben, die muss man noch entnehmen, das fand ich immer das krasseste Wort in eurem Kommentar, man muss die Tiere entnehmen, ja. Das ist deren Lebensraum, das muss man sich einfach mal irgendwie vorhalten und wir dringen da ein und ich finde, man muss ja nicht oft darauf verzichten, da einzudringen, man kann aber Rücksicht nehmen. Und ich habe wirklich meine klare Meinung dazu, die habe ich schon oft geäußert, dass ich sage, gut, jetzt im Moment ist halt nicht passiert da nichts da unten um Gibraltar. Mhm. Es ist ja immer nur ein gewisser Zeitraum. Ich frage mich, muss man da durch? So, das ist die Frage, die man sich stellen kann, soll, muss oder ob man, ob
das. Aber wann fährt man durch?
Ne? Wann fährt man durch? Genau. Ja, oder ob es, ja, ja. So, es gibt auch diese Ampelsysteme, dass man weiß, wann die da sind. Ich frage mich immer, wenn die Ampeln auf Rot stehen und dann kommt am nächsten Tag wieder eine Schadensmeldung in diesen Gruppen, dass man sagt, naja gut, ich meine, du wusstest wirklich, dass die da sind. Ja, also ja. Musst du denn da, ja, aber ich wollte ja gerne dahin und ja, du wolltest gerne. Mhm. Die wollten auch gerne. Ich finde, das ist ja alles noch okay, da gehen Leute Risiko ein, es ist ja zum Glück noch kein Mensch zu Schaden gekommen. Mhm. Aber dass Leute da diese, weiß nicht, 2 Meter großen Stahldornen und versuchen
mit irgendwelchen... Ja, habe ich heute wieder gesehen. So mit so wirklich fetten Dornen, dann steht irgendwie in 3 Sprachen auf dem Ruderblatt Fuck Orcas oder sowas. Also macht sich dann nochmal einen Spaß draus.
Ich habe auch gelesen in so einer Gruppe, es gäbe ja auch Chemikalien, die man ins Wasser einlassen kann. Oh, ja, also es ist wirklich so... Ja, da werde ich dann auch richtig stinkig, muss ich sagen. Wenn ich sowas lese, denke ich so, wir haben nichts gelernt, echt.
Was ich inzwischen interessant finde oder erstaunt mich, dass quasi das, bitte, guck mal, wir haben das auch schon jetzt schon gefühlt drei oder vier Jahre, dass man das wirklich nicht aus, die Wissenschaftler, da gibt ja nun viele Spezialisten, die sich drum kümmern, dass sie es nicht so richtig checken, was da eigentlich wirklich hintersteckt. Also, und da man irgendwo
so richtig auch nicht
gut wieder, ne, dass man sagt, okay, die Natur hat schon ihr Eigenleben, der Mensch versteht nicht alles, finde ich, man muss auch nicht vielleicht nicht alles verstehen oder einfach mal vorsichtig sein. Aber wundern tut es mich schon, weil da beschäftigen sich viele mit und alle, für, ist immer noch ein Rätsel, ne, also der aktuelle Stand, ich wüsste nicht, dass jemand gesagt hat, okay, das ist es und jetzt auf den und den Ton hören, weil dann könnte man ja sofort dann mit irgendwelchen Pingern oder hin und her. Aber das scheint der Durchbruch dann noch nicht geglückt zu sein.
Ich habe ich habe ein Zitat von jemandem von der Deutschen Stiftung Meeresschutz. Die habe ich jetzt ganz schnell gefunden, wo du drüber gesprochen hast. Ja. Habe ich, glaube ich, schon mal vorgelesen. Hier, das Ganze hat sich anscheinend verselbstständigt. Der ursprüngliche Auslöser spielt wahrscheinlich keine Rolle mehr. Sie machen das, weil sie es können und weil es ihnen in irgendeiner Form Freude bereitet. Vielleicht trainieren sie mit diesen mehr als ungewöhnlichen Aktionen auch den sozialen Zusammenhalt oder es sind Koordinationsübungen, ähnlich wie beim Fußballtraining in Kleingruppen. Ja, das kann natürlich sein. Du siehst, dass so richtige Erklärung gibt es nicht, aber vermutlich hat sich das jetzt so verselbstständigt und man geht ja davon aus oder man kann ja durchaus davon ausgehen, sagen wir es mal so, dass die das den Kleinen auch weitergeben. So, guck mal, da kommt ein Segelboot, da ist ein Ruder dran, da kannst du schön, da kannst du ein bisschen dran spielen. Warum auch immer. Es gibt ja auch Theorien, ich weiß nicht, die Leute sagen, das ist was für ein Unsinn. Ich finde, es ist erst dann Unsinn, wenn es bewiesen ist, dass es Unsinn ist. Aber es gibt Leute, die sagen, naja, die fahren halt durch das, die Orcas sind immer da, wo sie was zu fressen finden. Die schwimmen praktisch den Thunfischen hinterher. Und du kommst halt mit deiner Yacht durch deren Jagdrevier. So, und dass sie das als Konkurrenten auf einmal an, weil auch die es werden auch immer weniger Thunfische, muss man auch sagen. Diese Fische sind ja, das sind ja keine Fische, diese Wale sind ja unglaublich kluge Tiere, von denen wir auch überhaupt nichts wissen. Wir wissen nur, dass sie wahnsinnig klug sind. Und die Motivation, weiß ich nicht. Ich würde davon ausgehen, dass das noch so weitergeht, weil am Anfang hieß es ja, ja, es ist ja irgendwann wieder vorbei.
Ja, mal sehen. Das ist jedenfalls so ein bisschen Dauerthema und man kann schon natürlich auch verstehen, dass sich Segler Gedanken machen, wie sie da eben am besten durchkommen.
Klar, logisch, verstehe ich ja auch.
Ja, und das ist ja eben, ist auch völlig, da haben wir viel jetzt drüber geschrieben auch und das wird uns auch noch weiter beschäftigen, wahrscheinlich das Thema. Vielleicht kommt ja irgendwann, kommt man dann das super Ding, was naja, wo alle dann mit zufrieden sind und dass die Orcas eben nicht angegangen werden, sag ich mal, physischer Art, sondern ja, vielleicht einigt man sich irgendwie oder keine Ahnung.
Ich frage mal Helge.
Ja, hat er bestimmt irgendwas.
Hat er irgendwas.
Irgendwas zum Basteln.
Lohnt es sich eigentlich über Olympia zu sprechen dieses Jahr oder eher nicht?
Nee, ich habe es ja eben schon kurz angedeutet. Ne? Ja. Also es war eigentlich eher ein bisschen traurig von den Bedingungen her.
Die große Segelenttäuschung dieses Jahr vielleicht. Oder die größte Enttäuschung, weiß ich nicht, ja doch schon eine Enttäuschung, Sache, auf die man sich gefreut hat und die dann enttäuschend war.
Ja, wobei man sagt, es ist auch nicht, die ganze Wahrheit. Sag ich, es gab da unsere 49er-Frauen-Crew, die super gesegelt ist und knapp.
Nee, ich meinte gar nicht sportlich. Ich meinte von der Veranstaltung selber, weil irgendwie 3 Wochen, glaube ich, segeln immer mit ohne Wind ist auch irgendwie blöd.
Ja, aber es ist immer so zweischneidiges Schwert, ne? Und es gab ja auch so, ich kann mich an einen Tag erinnern, wo Philipp Buhl, klar, hat er dann gewonnen, aber allein die Aufnahmen von diesem Tag, da hat es einfach nur richtig geballert, Drohnenaufnahmen, Segelsport pur, also wirklich eine Werbung für einen Segelsport. Da waren 3 470er-Rennen und 1 Laserrennen oder so an dem Tag, was übertragen wurde. Und dann konnte eigentlich der Segelsport auch mal so zeigen, was da wirklich auch Faszinierendes dran ist. Aber ich kann mich wirklich nur an einen Tag erinnern, wo das so war. Und dann kommt natürlich, ja, die andere Ebene ist schon auch sportliche Art, wie schneiden die Leute ab, für die man die Daumen drückt und so, und dann erlischt das dann relativ schnell das Interesse dann auch. Und naja, aber klar, Flaute ist nicht schön beim Segeln, auch wenn ich eben, habe ich gestern noch irgendwie bei einer Weihnachtsfeier jemand erzählt, ja, das ist halt beim Segeln, klar, auf der einen Seite hast du Power und Spritzwasser und cool, aber auch dieses Flautensegeln ist dann für den Sportler selber, es kann es faszinierend sein, für den Zuschauer ist es das meistens nicht.
Ich fand eigentlich das Bild, was von der Olympiade oder von Olympia vielmehr, von der Segel, von den olympischen Segeldisziplinen, so sagt man es, glaube ich, korrekt, bei mir am meisten hängen bleibt, ist dieses Bild immer von den Leuten auf dieser Mole in Marseille, die da Eintritt bezahlt haben und auf dieser Mole standen, bei 40 Grad kein Wind, wie die Heringe, wirklich in so einer Büchse. Und ich gedacht habe so, wie viel Geld müssten wir mir geben, dass ich mich da auch nur 10 Minuten hinstelle? Ich würde lieber jetzt gerade im Südpolarmeer, glaube ich, mit Gisela sein, als da 6 Stunden zu stehen, um dann zu erfahren, dass das Rennen abgebrochen ist oder auf der Hälfte abgebrochen ist. Das fand ich, auch wenn sie dann um die Insel rum waren und dann war der Wind weg und dann haben sie es nochmal abgebrochen. Ich fand es halt einfach wahnsinnig.
Genau.
Es war sehr mühsam und man brauchte gute Nerven, wenn man das, wie ich, jeden Tag versucht hat zu gucken.
Genau. Wobei das ja auch, so ein paar Sachen war ja auch faszinierend, war ja quasi zum ersten Mal die Kiter olympisch zu sehen überhaupt. Dann auch die Windsurf-Foiler, die IQ-Foiler, war ja zum ersten Mal olympische Disziplin, die überhaupt so nah bei wichtigen Events im Grunde überhaupt zu sehen und wie die funktionieren. Aber dieses eine Rennen, genau, die Windsurfer haben doch auch einmal im Programm dann so ein Marathonrennen, also ein Langstreckenrennen, das dann zweifach doppelt gezählt wird.
Daran erinnere ich mich,
ja. Irgendwie ewig lang und dann ist ja auch spannend, bloß dann haben sie irgendwie den Kurs so bekloppt gelegt, hinter so zwei Inseln durch, wo natürlich totale Flaute war. Und wenn so ein IQ voll, der ballert dann normalerweise mit 25 Knoten rum und wenn der da aber nicht voll, das ist ja wie jetzt beim America's Cup oder auch bei Boris, wenn so ein Foiler nicht voll, dann sieht das einfach ziemlich doof aus. Und wenn du dann auch auf so einem Surfbrett stehst, wo da kommen die gar nicht vor, weil da sind natürlich auch sportlich total durcheinander gewürfelt, da war dann eine Frau wirklich weit vorne und dann haben sie aber kurz vorm Ziel dann doch irgendwie abgebrochen. Das war eigentlich ganz lustig, das zu sehen, weil dann auch, glaube ich, unsere Deutsche Sophie ist einmal ziemlich gut durchs Feld geballert. Wobei mir gerade Highlight, habe ich auch jetzt die Tage nochmal drüber erzählt, Bild, was mir eigentlich im Kopf jetzt geblieben ist. Ich weiß nicht, ob es so ein bisschen, ob das mitgekriegt ist. Das war ja die Entscheidung bei den 49er Frauen. Wenn ich erinnere, das haben ja die Holländerinnen haben Gold gewonnen und die sind dabei durchs Ziel gefahren. Wie war denn das noch? Und dann waren sie sich nicht sicher, ob sie den Kurs richtig abgesegelt sind. Weil die mussten noch mal um die eine Tonne oder nicht.
Nee, da war ich wahrscheinlich schon eingeschlafen, als das passiert
ist. Aber das war eigentlich ein spannendes Rennen. Aber die Szene danach, da sind die ja wirklich durch Ziel, wollten sich eigentlich freuen über Gold und dann, oha, da ist jetzt vielleicht irgendwas schiefgelaufen. Die einen sind nämlich, ich glaube, die Amerikanerinnen sind den hinterhergefahren, die hätten, glaube ich, sogar auch eine Medaille, die sind da wieder zurückgefahren. Und haben dann nochmal die andere Tonne genommen. Die Holländer sind aber durchgefahren und so. Und dann diese Szene, sie sind quasi nach der Ziellinie am Trainerboot, wo dann erstmal der Trainer holt dann seine Unterlagen raus, wahrscheinlich die Segelanweisung, und wird dann nochmal geblättert, wie war denn der Kurs jetzt eigentlich noch? Also eigentlich ziemlich amateurhaft, wie es jedem dann auch so geht. Und diese Phase, können wir uns jetzt freuen oder nicht? Da haben sie sich die ganze Zeit nicht getraut zu freuen, also weil sie jetzt die Frage war, sind wir disqualifiziert oder haben wir Gold? Und das war schon so eigentlich, ja, im Nachhinein herrlich banal und irgendwie nachher dann auch, aber auch die Freude von denen zu sehen, als sie dann glücklich waren, nee, hat doch gereicht oder das war richtig. Also das war eigentlich sensationell. Sowas wird man sich normalerweise denken bei so einer professionellen Veranstaltung wie Olympische Spiele, dass sowas eigentlich nicht vorkommt. Und man muss ja sagen, die Holländer waren noch die erfolgreichste Nation. Die haben die meisten Medaillen im Medaillenspiel, im Segeln jedenfalls. Also die waren ja eigentlich sehr professionell aufgestellt.
Aber Deutschland war, glaube ich, nicht so richtig erfolgreich dieses Jahr, ne?
Ja, war ein bisschen schade. Aber wie gesagt, das ist nochmal zu sagen, ja, waren ein paar Enttäuschungen dabei, aber es gab eben auch unsere Nachwuchssegler, Seglerinnen, haben wirklich dafür für Highlights, auch wenn sie keine Medaille gewonnen haben, aber das waren zwei wirklich wunderschöne Geschichten, die man auch eigentlich auch feiern konnte.
Ja, klar. Ich sehe das nur immer aus der Perspektive so von, weiß ich nicht, ich komme halt nicht aus meiner alten Werbehaut raus. So Werbung für den Segelsport und da muss ich sagen, ja, dass, ach komm, es ist Marseille, ja, ja. Es ist irgendwie Olympia und das Fernsehen ist am Start und wir hatten mit irgendwie Tobias Schadewald so einen guten Kommentatoren und auch Sunny Boyk hat es gut gemacht und so hat es dann, finde ich, die hat es gerade so für Laien total gut erklärt. Das fand ich ganz toll und dann blendest, dann weißt du, heute um 14 Uhr Start und dann das um Viertel nach zwei, schreibst du irgendwas und denkst, oh, ah, der Start beginnt. Und dann steht da wieder irgendwie delayed bis 16 Uhr und es passiert den ganzen Tag nichts und keiner spricht mehr. Ich finde, die Moderatoren gehen irgendwie nach Hause.
Ja.
Es ist halt, und dann muss man auch sagen, dann überhaupt keine Ergebnisse von den Deutschen. Ich rede jetzt nur von den, ich will jetzt gar nicht bewerten. Aber als jemand zu begeistern fürs Segeln, ich glaube, das kriegst du damit nicht hin. Vielleicht, so, du wolltest noch was sagen, sonst hätte
was eigentlich im Nachhinein, das muss man vielleicht mal zum Schluss festhalten, was eigentlich so ein bisschen so der Skandal ist. Eigentlich wussten das alle, zumindest die Profis, die da vor Ort waren, die wussten, dass dieses Revier Marseille totaler Scheiß ist, weil da genau der Mistral eben nicht ankommt. Und das habe ich im Nachhinein, das habe ich jetzt in Barcelona auch noch mal genauso gehört. Wenn die ein bisschen weiter, nach Hyères gegangen wären, das ist nicht weit weg, und da werden dann nun Weltcups ausgetragen auf höchstem Niveau, warum hatte man das nicht gemacht? Das ist dann wieder
Marseille. Ja, warum, weißt du das? Warum haben die das nicht
gemacht? Ja, das ist so eine politische Entscheidung. Guck mal, warum, jetzt haben wir es doch auch wieder, Olympische Spiele, soll segeln in Kiel oder Warnemünde sein, wer bewirbt sich? Warnemünde wäre das bessere Revier, aber Kiel hat wahrscheinlich bessere Infrastruktur, keine Ahnung. Oder jemand, guck mal, warum ist es jetzt noch
Fußball-WM in Saudi-Arabien?
Ja, natürlich. Ja. Solche Sachen kommen dann natürlich zu. Klar, spielt immer eine Rolle, muss, aber in dem Fall haben selbst die Franzosen gesagt, das war doch völlig, völlig klar. Und warum jetzt das genau Marseille ist, natürlich eine größere Stadt als Hyères. Die wollten das irgendwie vielleicht auch Infrastruktur für sich dahin bauen, keine Ahnung. Aber eigentlich tut das dann natürlich dem Sport nicht gut, und mit wem du da auch gesprochen hast, das war klar, wusste ich im Vorfeld auch nicht so dauernd, weil als Sportler willst du das auch gar nicht so richtig wissen. Wenn du weißt, ey, es geht nach Marseille, dann sagst du jetzt nicht, wäre doch viel besser, wenn es jetzt in Hyères wäre, sondern du bereitest dich genau darauf vor, was du wirklich dann erleben wirst, weil du kannst es ja eh nicht ändern. Aber im Nachhinein kam dann doch raus, dass es eigentlich totaler Quatsch war. Und das ist natürlich ärgerlich. Und Segeln, das wissen eigentlich alle, funktioniert nur, wenn man es jemandem zeigen will, genauso wie du gerade sagst, wenn Wind ist. Und das war da eben nicht der Fall, und zwar mit Ansage. Aber naja, schade.
Und damit kommen wir, glaube ich, zum letzten Thema. Wir machen zwar diese Vendée-Globe-Spezials, aber man kommt natürlich an dem Jahr 2024 nicht ohne Vendée-Globe. Und wenn man die, also ich empfehle es jedem, der zuhört, noch schließt noch ein Abo ab auf der Seite Segelreporter. Da könnt ihr dann auch durchblättern, das, was ich gemacht habe, irgendwie von Januar bis, es war in jedem Monat schon Vorberichterstattung praktisch der Vendée. Und mittlerweile muss ich sagen, also das ist ja alle 4 Jahre, mich packt das mittlerweile echt mehr als eine Fußball-WM, muss ich sagen. Also ich beschäftige mich mit einer Fußball-WM nicht so lange wie mit der Vendée. Also auch, was ich im Vorfeld lese. Und wenn man das Jahr mal durchgeht, wir hatten im Januar diese Geschichte, also da ist, glaube ich, also da, oder da neigte sich die Affäre Escoffier ihrem vorläufigen Ende zu. Dann gab es diese Vorwürfe im Februar mit Clarisse Cremer, da wusste man nicht, ist die. Es gab auch, das war auch schon im Februar mit, ich hab irgendwann mal gesagt, Sebastian Simon, der jetzt ja segelt wie der Teufel mit seinem Genickbruch, und so zog es sich, und dann im April war schon die Transat CIC, also das ganze Jahr ist eigentlich eine Vendée gewesen, ne? Und jetzt sind wir mittendrin.
Ja, ich finde jetzt auch, mir kommt immer mal wieder jetzt, heute habe ich nochmal ein Porträt, wir haben Gunther aktualisiert, auch von wem war das jetzt? Ach, von unserem, Michael sagt immer, der Huhnsegler, ne? Unseren Guidex-Souris,
genau.
Genau, der ist ja eigentlich mal, haben wir den bei Segelreport, oder Michael hat den porträtiert, ich bin, glaube ich, drüber gestolpert. Das, ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber bestimmt schon 10 Jahre her. Da ist der wirklich mit mit seiner Fahrtenjacht irgendwie um die Welt gesegelt, aber und hatte einen Huhn dabei.
Ja, man muss sagen, habe ich auch schon irgendwie geschrieben.
Ja, ja.
Der konnte nicht segeln. Also der ist angefangen.
Ja.
Der hat sich ein Boot gekauft, gesagt, so, ich nehme jetzt ein Huhn, ein Boot. Und der wollte erst um den Atlantik, dann war er irgendwie in der Karibik, hat das Boot noch ein bisschen unter Wasserschiff angemalt, hat sein Huhn genommen, und man muss ja sagen, der ist dann oben rum. Ja, also der hat in Grönland, oder im arktischen Eis,
hat sich einen
Wind
lassen, sagt man, ne?
Ist das Boot eingefroren, der war irgendwie, ich weiß nicht, 6, 7, 8 Monate da. Ja, und hatte aber, da gibt es irre Fotos, ach, da muss man mal, ich glaube, Segelreporter so 2015, ja. 16 in Gegend, da gibt es irre Fotos, wie er mit dem Huhn Monique in dem Packeis sitzt neben seinem Boot, ja, und der sagt, genau. Ja, ich habe aber jeden zweiten Tag ein frisches Eis, total cool.
Ja, und zum Geburtstag hat er, aber das habe ich eben das Foto noch irgendwie gesehen, so ein Ei quasi auf seinem Geburtstagkuchen hat ihm Monique quasi geschenkt. Also ich will noch darauf hinaus, irre Typen, und jetzt segelt er halt, wollen die
gehen. Ja, Gruppen. Wahnsinn.
Und jeder von denen, also, ne, wir beschäftigen uns ja viel, klar, mit Boris, ist auch unser Aspekt, finde ich auch mega spannend, gerade hat er jetzt 2 Meilen gewonnen oder verloren und warum und weshalb, das finde ich tatsächlich sehr, sehr, sehr interessant. Wie funktioniert überhaupt so eine Regatta? Wo wird die entschieden? Und jeder diskutiert ja inzwischen auch mit, auf der Couch, und das ist ja schon ganz interessant, und wir, naja, als Regatta-Segler sieht man da natürlich schon Parallelen, das ist, ob das jetzt um die Welt ist, und ich sag's ja dann auch öfter, oder ob es teilweise auf der Alster ist oder wo auch, da es gibt, der Sport ist ähnlich. Viele Sachen kommen beim normalen Segeln so nicht vor, nämlich was die dann zusätzlich machen, diese, was wir jetzt öfter zuletzt berichtet haben, diese ganzen Bastelarbeiten, was sie da, wenn Frau d'Orange da ihren Grinder mal eben abbaut und dann wieder draufbaut und dann klappt irgendwas nicht, oder die Segel, dann müssen sie den Mast hoch. Also es ist schon noch mal eine Ebene, die natürlich,
ja, auch man muss auch sagen, top drauf, ne? Von der Länge, die sie unterwegs sind, ist es auch ein bisschen anders, und
ja, definitiv.
Von den Bedingungen, glaube ich, auch, und von den Karren und den Geschwindigkeiten. Aber das ist klar, ich weiß, so taktisch.
Genau, die Strategie, man will ja auch
strategisch,
wissen,
genau.
Genau, und wenn man jetzt am Anfang, warum ist jetzt der, Seb Simon ist ja gut gesegelt, Charlie Dunne, wieso sind die vorne? Und wieso ist Boris jetzt gerade nicht vorne? Hat der Pech gehabt oder nicht? Oder wo kommt es eigentlich drauf an? Das finde ich faszinierend. Und das ist eben auch, wenn man die Leistung von Boris irgendwie bewerten will, dann muss man viel weiter zurückgehen. Also es geht eben nicht nur um diese Leistung auf dem Wasser jetzt da im Moment, sondern jetzt gerade ganz aktuell, ich hoffe mal, toi toi toi, dass er jetzt auch quasi die Früchte erntet von seiner Entwicklung, die er eigentlich direkt nach der vergangenen Vendée Globe angefangen hat, nämlich die in den seine Erfahrung, die in den Bootsbau gegangen ist. Und du hast du dann erstmal deine, das ist ja wie ein Rennstall, das ist schon fast, ich glaube, Formel 1
kann man vergleichen, glaube ich,
erklären, auch. Ne? Genau. Du hast deine Technik da, klar, America's Cup auch viel, obwohl die Boote komplett anders
aussehen. Na, vielleicht ist es eher so Le Mans 24 Stunden. So Formel 1 ist dann richtig. America's Cup, und das wäre so Le Mans.
Hast du recht. Genau. Und das geht ja dann nun alles ganze, die machen Analysen, wie war die vergangene Vendée Globe, also alle 4 Jahre, und dann wie hat sich das Wetter verändert, wo, auf welchen Kursen, bei welchen Windwinkeln, bei welchen Wellen muss das Boot am besten performen, und welche Wahrscheinlichkeit gibt es dafür, dass, also wie oft musst du in der Flaute fahren, wie oft hast du eigentlich bei langen Wellen, und da wird ja danach dann irgendeine Entscheidung gefällt oder mehrere Entscheidungen natürlich an den Schnittpunkten, und irgendwann musst du dich dann mal bei dem Neubau dafür entscheiden, für den und den die Rumpfform oder die Segelform, und damit musst du dann auch erstmal leben, kannst dann auch noch was dran verändern, und deshalb die Geschichten, von denen du jetzt auch sprachst, insofern war das auch, ist das schon spannend dieses Jahr, aber es ist tatsächlich fast die gesamten 3 Jahre seit der Vendée Globe, haben wir uns ganz viel erstmal mit diesen Neubauprojekten, wer hat einen Sponsor, wer kann überhaupt,
ja, dann gab es die Transart und sowas, wo es
schon, genau, hieß,
der kann das alles nicht und so, genau.
Genau, diese Quali-Regatten, wo man dann auch eben einfach schon mal performen musste, und wir erinnern uns, Boris hat ja relativ dann doch früh gebaut, dann ist aber auch das Ocean Race mitgefahren.
Die Ocean Race ist auch, spielt voll in die Vendée natürlich mit rein, ja? Als Vorbereitung. Ja, klar.
Eben, weil es jetzt die seit dem letzten Mal erstmalig auch mit dem gleichen Boot eben gesehen wird, eben mit Emoka. Vorher waren ja Ocean Race mit One Design Booten, ganz andere Bootstypen, und jetzt nutzen die natürlich den Synergieeffekt. Na, ich sag mal, Synergieeffekt ist schon, ich glaube, das Ocean Race wäre sonst tot gewesen, weil das Volvo Ocean Race, Volvo ist da auch rausgegangen aus dem Sponsorvertrag, und dann hingen die so ein bisschen in die Luft und haben schon das noch so gerade geschafft. Dann kam noch Corona dazu, das überhaupt am Leben zu halten, und dass der Move dann zu den Imoca-Klasse zu wechseln, das war, glaube ich, ganz schlau, weil das jetzt irgendwie doch ganz gut ineinander greift. Aber da wird natürlich schon getestet. Dann haben sie dann ist auch immer beim Ocean Race, wie gesagt, auch diesen Kurs dazu genommen und unten und durch den Southern Ocean durch. Und da konnte das Boot eben schon testen, Boris. Also im Endeffekt wird man nachher sehen, war die Strategie jetzt erfolgreich? Man muss schon sagen, die nicht durch, die quasi später gebaut haben, nämlich Richomme und Darlene, liegen ja nun vorne. Also die haben quasi das Ocean Race nicht als quasi als Test benutzt. Andererseits, 11th Hour, die ja gewonnen haben, wird von unserem Sebastian Simon ja gerade gesegelt. Wenn der seinen Foil nicht abgebrochen hätte, dann wird er jetzt auch da um den Sieg mitsegeln noch. Also das kann man nicht sagen, dass die Strategie irgendwie komplett falsch war, Ocean Race zu fahren. Also das sind schon alles so diese Überlegungen.
Man wird es erst sehen,
was kommt und man, aber das begleitet. Ich finde nur, darauf wollte ich hinaus, dass diese Geschichten drumherum, also sei es technisch oder eben
auch die
oder
Typen. Auch
menschlich, die Typen, ja. Ne, wie gesagt, Huhnsegler oder hin und her, also das sind so unterschiedliche Leute und auch nicht mehr die kompletten Abenteurer. Also ich fand ja schon früher, weiß nicht, über Zetacek haben wir schon gesprochen. Wir haben auch über hier meinen alten Freund Sebastian Destremo, mit dem sind wir noch damals FD gesegelt. Der ist ja auch, glaube ich, zweimal der Wohnig Club gefahren. Immer so, Uraltschiffe. Ja, aber bei Destremo, ich glaube, Michael hat mal letztens noch drüber gesprochen, der hatte bei der vergangenen Wohnig Club hatte so ein altes Schiff, das war so diese, sag ich mal, der Decksaufbau, das sah so aus, als ob der so Pappmaché verbaut hätte. Das ist nachher eben alles abgepilzt, also das ist so weggewaschen und der ist ja kaum der ist ja auch nicht ins Ziel gekommen, muss dann irgendwie in Australien irgendwo abdrehen. Also es waren schon, also heute, darauf wolltest du ja, glaube ich, auch hinaus, dieses Jahr haben wir uns eben viel über diese Qualifikationsregatten auch damit beschäftigt, weil es gibt einfach inzwischen, in den 4 Jahren zwischen den Vendée Globes gibt's regelmäßigen Circuit. Und da müssen sie sich im Grunde schon mal beweisen und es gibt mehr Veranstaltungen, wo man im Grunde dann auch schon mal sieht, wer wie jetzt performt oder wo man was
ja und nicht nur sportlich
was passiert
nicht nur die sportliche Kompetenz, sondern ja. Michael nennt das immer so schön in den Podcasts von den Franzosen die Helden.
Ja.
Und diese Helden kriegen durch diese ganze Vorbereitung, Vorberichte und alles, was auch drumherum und vorher passiert ist, kriegen viel mehr, ich sag mal, viel mehr Gesicht, also du kennst viel mehr davon, weißt du, und es sind ja so geile Typen, die da mitfahren. Ich meine, weißt du, von dem Chinesen, der jetzt irgendwie ganz hinten hinterher dengelt, aber der glücklich ist, dem Damien Seguin und dem Japaner, weißt du, die beide irgendwie Handicap, allein der Seguin, wie der eine Reparatur macht mit einem Arm bei, weiß ich nicht, auf so einem Boot, das ist mir völlig, es ist mir schon mit zwei Händen schleierhaft. Und weißt du, die unsäglich traurige Pip Herr und auch Boris, der heute, wie gesagt, wir nehmen ja am 20. auf, irgendwie vor der sehr, ich dachte so, jetzt ist er ein Langfahrtsegler, also jetzt wird er kauzi und tanzt irgendwie vor der zu Afrika von lustig, Toto. Alter. Ja, das war schon sehr lustig. Okay. Das ist völlig cool. Also aber das sind ja, du hast ja so Typen und man kennt sie. Wie gesagt, irgendwie auch Gudeck Souré. Den verfolge ich seit 10 Jahren. Der hat zum Beispiel, und ist total krass, auch wie unterschiedlich, weißt du, so Leute aus der Regatta-Szene, die schon irgendwie wie Violette d'Orange, die, weißt du, mit dem Opti rumgesegelt ist wo Michaels Frau hat ja wohl eine Trainingsgruppe mal begleitet oder so, das hat er mal erzählt.
Seine Tochter.
Oder die Tochter, genau.
Ja, genau.
Und die hatte gesagt, boah, die ist total krass und dann segelt sie über den Ärmelkanal, die ist so eine richtige, die ist wahrscheinlich im Opti wahrscheinlich geboren, zur Welt gebracht worden oder auf dem Segelboot. Und das ist so einer und Leute, die Regatten gewonnen haben. Und dann kommt dieser Huhnsegler vorbei, der irgendwie sich gerade bei einer Weltumsegelung mal das Segeln beigebracht hat und segelt dann auch noch mit. Oder Conrad, den ich liebe. Ich weiß nicht, ich bin
Crazy Kiwi.
Ich hole mir irgendwann Conrad Coleman Bettwäsche, wenn er so weitermacht. Gestern, ich habe jetzt wieder ein Video von dem gesehen, wo der auch, finde ich, alle halten so Schilder hoch. Ey, Cape Levine.
Ja.
Und der so, ach komm, also ehrlich, die drei großen Krabs, aber hat er, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, hat er erzählt irgendwie, wenn du so in Atlantik runterfährst, dann biegst du so Kap der guten Hoffnung ab und da ist geil, da bist du in Southern Ocean und da passiert richtig was und wenn du an Kap Horn vorbeifährst, hast du den ganzen Southern Ocean hinter dir und dann hast du dieses Kap umrundet, bist du auf dem Atlantik, auf dem Hau-nach-Hause-Weg und wenn du an Cape Leuven vorbeifährst, Ja, der erinnert sich eigentlich gar nichts an der, und er meinte, es ist nicht mehr der südlichste oder südwestlichste oder westlichste Punkt von Australien. Ich weiß gar nicht, warum man Kap steht, sagt er. Aber es ist halt so ein Ding. Und ja, bei denen allein zuzugucken und auch alle auch irgendwie, weiß nicht, Clarisse, die habe ich echt ein Herz geschlossen. Die ist echt super, auch was die so auf Insta macht. Und aber auch, ich weiß, ich mag das total. Die ganzen Leute, die da mitsegeln, die sind alle verrückt. Also du kannst nur verrückt sein, das zu machen. Und dann dieses spektakuläre mit Segeln, wie du schon sagst, mit der Taktik, mit Reparatur, mit diesen Bedingungen und so. Das ist schon, ja, das sind schon so die, das sind alles natürlich auch Abenteurer. Sonst würdest du das nicht machen. Sonst würdest du dich wie ein Ben Ainsley, wenn du wahnsinnig gut segelst, setzt dich auf so einen Kapper und segelst dann auf und ab. Ja. Und machst auch noch ordentlich Kohle, muss man damit sagen, dazu.
Ja.
Wenn du gut bist und so, und die nehmen Strapazen auf sich, das ist völliger Wahnsinn. Und das,
aber das ist,
fesselt
ich glaube, das ist, genau, das finde ich auch. Und für mich, wo wir ja nochmal drüber sprachen, über Highlights, für mich war natürlich dann das Highlight, das wirklich mal vor Ort den Start gesehen zu haben. Ich habe ja schon einige Wandy Globes zumindest so vom Schreibtisch aus begleitet und diese Geschichten, von denen du da gerade sprachst, diese ganzen Persönlichkeiten. Mein Michael ist ja noch viel näher dran, weil er oft oder
lange in den Innenhöfen in
Lorient verbricht. Ne? Genau. Aber eben aus seinem Schiff da in Lorient liegen hat und so. Und dann macht er ja natürlich auch viele Geschichten oder Porträts, die wir da schon mal machen, über mittlerweile einige dann kennt. Aber da diese Szene und diese Millionen Menschen da bei diesem Start gesehen zu haben und dann auch im Chenal, aber ich war ja dann, wie gesagt, war ja dann auf dem Ponton, wo die dann alle dann runterkamen bei dieser Live-Übertragung und dann diesen Steg irgendwie runter und die, ja, also so schon nah dran zu sein und dieses Gefühl zu haben, also es ist eben nicht nur eine ganz normale Regatta, also in Anführungsstrichen, natürlich ist es das nicht, aber eben auch diese, naja, den Wettbewerb, ja, ist ein Wettbewerb, aber auf der anderen Seite diese Szenen dazu, ich war gerade noch hier, wo wir über Seguin sprachen, der hat da mit seinem Vater, also es ging ja, sind ja Abschiedsszenen da, ne, und es ist nicht nur, okay, die,
ja, der Start war sobald wieder da,
und dann hast du eine Abschiedsszene, ja klar, weil die, da kann halt einfach was passieren, wenn du dann falsch trittst, du kannst ins Wasser fallen, kannst eben nicht mehr zurückkommen. Das ist nochmal so eine andere Ebene und das merkte man, das lag so ein bisschen so, also hat mich jedenfalls so beeindruckt, weil wie er dann mit seinem Vater im Arm lag und der konnte gar nicht mehr aufhören zu heulen und noch mehr geheult und ja, und dann ein Boot daneben stand dann Alex Thompson bei Clarisse irgendwie auf dem Boot, der das alles überhaupt ermöglicht hat, der das Schiff ja gekauft
hat,
die ganze Geschichte damit Schwangerschaft und durfte sie nicht. Ja. Und dann hat sie ja nochmal, genau, was du eben ansprachst, dass es hieß, ihr Mann hätte sie gecoacht, was auch Quatsch war, also mit der Kommunikation.
Ja, offensichtlich im Nachgang.
Sieht das die Tür hat jedenfalls so entschieden, genau.
Genau, als ob die angeschissen wurde von irgendeinem, der sie nicht mag.
Ja, dass da was geleakt wurde. Also es ist schon ein großes Haifischbecken, weil es, wie du schon sagst, da geht es um Kohle, aber da sind eben auch dann diejenigen, die ja mit heißer Nadel gestrickt da überhaupt an den Start gehen und ich glaube, da sind durchaus einige jetzt aussortiert worden. Früher war das noch extremer, wie gesagt, über das Remove, von dem ich eben gerade sprach, aber jetzt waren ja wirklich die Plätze 40 begrenzt und das heißt, es gab auch Tränen, weil ja bei der Qualifikation dann eben auch welche zwei ausgefallen sind, zumindest zum Schluss. Die Wildcard hat ja dann unser Oliver Heer, der Deutsch-Schweizer oder Schweiz-Deutscher, bekommen, auch verdientermaßen, weil er die Meilen da gefahren hat vorher. Aber also diese ganzen Geschichten und dieses vor Ort, diese Faszination von den Franzosen zu merken, also die schwappt da ganz schnell irgendwie über und die haben wir, seit jetzt Boris dabei ist, ist es ja auch sehr nach Deutschland rüber geschwappt. Also ich kann auch jedem empfehlen, auch wenn das da irgendwie eine Massenveranstaltung ist, aber das einmal mal da erlebt zu haben, das hat mich schon beeindruckt, so als Highlight muss ich schon sagen, dieses Jahr.
Ja, ich bin auch irgendwie so, früher hatte ich das, jetzt komme ich beim Fußball raus, Weltmeisterschaften, aber irgendwann endet ja auch diese Vendée. Und ich habe so das Gefühl, dass mir da echt was fehlen wird. Weißt du, was ich meine? So, das war immer so nach, das ist auch, wenn die Bundesliga zu Ende ist, denkst du, ach cool, irgendwie gibt es einen neuen Meister oder auch nicht und denkst so, ja gut, und jetzt erstmal wieder nicht und jetzt weißt du, das dauert jetzt wieder, eigentlich quälend lange, aber es gibt ja nächstes Jahr schon wieder ein Ocean Race, ne?
Ja, definitiv. Also das Gefühl habe ich ja auch. Also alles ist diese Geschichte. Ich meine jetzt auch mit America's Cup, oder wir haben noch gar nicht jetzt über SailGP gesprochen. Sind ja die gleichen Leute, die da auch segeln. Also es ist schon Veranstaltungen im Segelsport, die auch eine größere Reichweite erreichen, auch in Deutschland, oder die man auch wirklich bequem und faszinierend verfolgen kann. Und klar sind das unterschiedliche Veranstaltungen, aber gerade, also sie werden alle größer, ne? SailGP nächstes Jahr auch erstmalig in Deutschland, war für mich übrigens auch ein Highlight, das deutsche Team, erstmal, dass es überhaupt an den Start gegangen ist, aber dass dann auch ZDF gesagt hat, ey, wir übertragen das jetzt gerade für nächstes Jahr, und es wird alles noch größer. Nächstes Jahr sind ja dann 12 Teams sogar dabei, weil das wird alles noch spektakulärer, und sind auch die gleichen Player, die wir vom America's Cup irgendwie kennen, richtig die besten Segler der Welt, und die anderen eben, sag ich mal, die Ocean, besten Ocean Race Segler, die sind dann eben auf dem anderen Spielfeld, und da überlappen sich auch eben Sea Ocean Race und Vonnie Globe überlappt sich, sind die gleichen Player, die gleichen Rennställe, so muss man es ja inzwischen nennen, und das geht eben dann, ja, mit Booten los. Also die Storys, die hören da gar nicht mehr auf, weil das, ich finde ich ja schon faszinierend, weil man dann so in diesen Bootsbaubereich geht. Heute habe ich nochmal gegoogelt, wie übersetzt man denn eigentlich richtig Rocker, ne? Aber Boris da immer von Schmidt ist ja die, im Grunde, was habe ich jetzt gesagt, die Längs, in Längsrichtung quasi das gebogen, also wenn man das Kielschwein sich denkt, das ist ja quasi die mittlere, das, ja, Mittschiffsbereich im unten, wie die, wo quasi die Form des Bootes in Längsrichtung quasi sich ausbildet. Vielleicht kann man es so ein bisschen sagen. Aber er hat es ja relativ gebogen, und deshalb knallt er auch nicht so in die Wellen rein. Das sind faszinierende Sachen, wurde dann mit den Schiffbauern und den Konstrukteuren, Designer, die dann alle sich natürlich dann auch ihre Spezialgeschichten ausdenken in Diskussionen mit ihren Fahrern, Skippern. Also das sind schon Ebenen, auf denen nachher dann auch solche Rennen entschieden werden. Da bist du dann ganz schnell wieder im Formel-1-Bereich, oder bist du schon im Technikbereich oder Le Mans, wenn du das richtig sagst. Also das ist immer noch eine Ebene neben dieser menschlichen dazu, und da hat unser Sport, so will ich es jetzt einfach mal nennen, einfach extrem viel zu bieten. Weil dann ja doch vieles kann man auch dann wieder runterbrechen. Guck mal, wie schnell wir wieder dann auch zum Fahrtensegeln kommen. Natürlich geht es da nicht um Geschwindigkeit, aber es geht um das gleiche Element, wie man miteinander oder mit den Elementen eben auch klarkommt. Und das ist dann doch wieder der rote Faden, ne, der uns da alle so ein bisschen eint. Ja.
Und das ist ein schöner Anlass, zum Schluss zu kommen. In diesem, ja, ich nenne es mal, war ja schon ein Jahresrückblick, also so war es geplant, so war es so. Ja. Ja. Ja, wenn wir jetzt, ich glaube, wenn wir jetzt alle Themen, die ich gefunden habe, auf Segelreporter durchschwenden, dann würden wir jetzt hier sitzen und Leute, die es durchhören, würden irgendwann sagen, was knallt denn da draußen? Dann ist nämlich Silvester, das wollen wir jetzt nicht. Und die, oh scheiße, die Vendée ist vorbei, der Podcast läuft noch.
Ja.
Es gibt, glaube ich, viele Hörer oder eine ganz schöne Zahl an Hörern bei der großen Menge, die Menschen, die das hören da draußen. Nochmal vielen Dank an euch alle. Mhm. Motiviert immer, sich hier hinzusetzen, obwohl es auch total Spaß macht, aber ist natürlich echt toll, wenn du so siehst, Alter, was viele Leute dazu hören. Also, so. Es gibt viele so Nicht-Segler auch dabei oder die einfach so Fans von Boris sind.
Ja.
Wenn die Woche nicht vorbei ist, bleibt dran am Thema, weil es geht immer weiter, auch wenn ich noch kurz, nächstes Jahr ist ja dann Rosi auch Skipperin, das freue ich mich auch wahnsinnig drauf.
Stimmt.
Ja, ja, das ist die Holländerin, die sonst bei, und Boris segelt mit Cole Brower und Europe. Ja, also bleibt beim Thema dran und uns habt ihr eh abonniert und
Start in Kiel übrigens, ne?
Start in Kiel, genau.
Du bist in der ersten Reihe, sitzt du.
Der Mann vor Ort, genau. ich freue mich schon, wenn ich, genau, ich bin hier der rasende Reporter vor Ort, da gehe ich auf jeden Fall hin. Und und ihr könnt euch das Thema einlesen, oder es lohnt sich sowieso, ein Abo bei Segelreporter zu machen. Jetzt machen wir so Heftwerbung, nennt man das, Heftwerbung. Lohnt sich sowieso, die ganzen tollen Porträts da zu lesen und in dem Thema dann zu sein. Und
die Kolumne, du.
Die Kolumne natürlich. Ja gut, alle 25.000 Hörer haben ein Abo wegen der Kolumne. Nee, Quatsch. Nein, es lohnt sich sowieso.
Ja.
Und wenn euch das weiterhin gefällt, geht segeln. Das ist nämlich total cool.
Ja.
Und ich freue mich. Und das ist, glaube ich, schön
segeln
zum Ende
hilft,
zu kommen.
Das sag ich auch immer. Mhm.
Segeln hilft. Ich freue mich wahnsinnig auf nächstes Jahr, mit dem Boot wieder auf der Ostsee zu sein. Mit der schönen Gisela. Und deshalb schließen wir doch diese Folge mit einem Ausblick aus tolles nächstes Jahr, mit Sicherheit mit noch mehr Themen wie dieses Jahr. Und wünsche euch einen guten Rutsch allen, dir natürlich auch.
Dito.
Und dann sage ich mal, bis nächstes Jahr, ne, Carsten?
Jo, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.